Ehre ist der Schmerz heilig gesprochen. Die Wehen der Gebärerin heiligen den Schmerz überhaupt. Alles Werden und Wachsen, alles Zukunft Verbürgende bedingt den Schmerz. Damit es die ewige Lust des Schaffens gibt, damit der Wille zum Leben sich ewig selbst bejaht, muss es auch ewig die Qual der Gebärerin geben. Dies alles bedeutet das Wort Dionysos. Ich kenne keine höhere Symbolik als diese griechische Symbolik, die der Dionysien. In ihnen ist der tiefste Instinkt des Lebens, der zur Zukunft des Lebens, zur Ewigkeit des Lebens, religiös empfunden. Der Weg selbst zum Leben, die Zeugung, als der heilige Weg. 5. Die Psychologie des Orgiasmus als eines überströmenden Lebens- und Kraftgefühls, innerhalb dessen selbst der Schmerz noch als Stimulanz wirkt, gab mir den Schlüssel zum Begriff des tragischen Gefühls, das sowohl von Aristoteles als in Sonderheit von unseren Pessimisten missverstanden worden ist. Erst das Christentum, mit seinem Ressentiment gegen das Leben auf dem Grunde, hat aus der Geschlechtlichkeit etwas Unreines gemacht. Es warf Kot auf den Anfang, auf die Voraussetzung unseres Lebens. Das Ja-Sagen zum Leben selbst noch in seinen fremdesten und härtesten Problemen, der Wille zum Leben, im Opfer seiner höchsten Typen der eigenen Unerschöpflichkeit froh werdend. Das nannte ich dionysisch. Das erriet ich als die Brücke zur Psychologie des tragischen Dichters. Nicht um von Schrecken und Mitleiden loszukommen, nicht um sich von einem gefährlichen Affekt durch dessen vehemente Entladung zu reinigen, so verstand es Aristoteles, sondern um, über Schrecken und Mitleid hinaus, die ewige Lust des Werdens selbst zu sein, jene Lust, die auch noch die Lust am Vernichten in sich schließt. Und damit berühre ich wieder die Stelle, von der ich einstmals ausging. Die Geburt der Tragödie war meine erste Umwertung aller Werte. Damit stelle ich mich wieder auf den Boden zurück, aus dem mein Wollen, mein Können wächst. Ich, der letzte Jünger des Philosophen Dionysos. Ich, der Lehrer der ewigen Wiederkunft. Die Tragödie ist so fern davon, etwas für den Pessimismus der Hellenen im Sinne Schopenhauers zu beweisen, dass sie vielmehr als dessen entscheidende Ablehnung und Gegeninstanz zu gelten hat. Der Hammer redet also, sprach Zarathustra. I 460. Warum so hart? Sprach zum Diamanten einst die Küchenkohle. Sind wir denn nicht nah Verwandte? Warum so weich? O meine Brüder, also frage ich euch. Seid ihr denn nicht, meine Brüder? Warum so weich, so weichend und nachgebend? Warum ist so viel Leugnung, Verleugnung in eurem Herzen? So wenig Schicksal in eurem Blicke? Und wollt ihr nicht Schicksale sein und Unerbittliche, wie könntet ihr einst mit mir siegen? Und wenn eure Härte nicht blitzen und schneiden und zerschneiden will, wie könntet ihr einst mit mir schaffen? Alle Schaffenden nämlich sind hart. Und Seligkeit muss es euch dünken, eure Hand auf Jahrtausende zu drücken wie auf Wachs, Seligkeit, auf dem Willen von Jahrtausenden zu schreiben wie auf Erz, härter als Erz, edler als Erz. Diese neue Tafel, o meine Brüder, stelle ich über euch. Werdet hart. Nietzsche kontra Wagner. Aktenstücke eines Psychologen Vorwort. Die folgenden Kapitel sind sämtlich aus meinen älteren Schriften nicht ohne Vorsicht ausgewählt. Einige gehen bis auf 1877 zurück, verdeutlicht vielleicht hier und da, vor allem verkürzt. Ganz hart allein ist das Edelste. Sie werden, hintereinander gelesen, weder über Richard Wagner noch über mich einen Zweifel lassen. Wir sind Antipoden. Man wird auch noch anderes dabei begreifen, zum Beispiel, dass dies ein Essay für Psychologen ist, aber nicht für Deutsche. Ich habe meine Leser überall, in Wien, in St. Petersburg, in Kopenhagen und Stockholm, in Paris, in New York. Ich habe sie nicht in Europas Flachland Deutschland. Und ich hätte vielleicht auch den Herren Italienern ein Wort ins Ohr zu sagen, die ich liebe, ebenso sehr als ich. Quösc tandem, Crispi, Triple Alliance. Mit dem Reich macht ein intelligentes Volk immer nur eine S-Alliance. Turin, Weihnachten 1888. Friedrich Nietzsche. Wo ich bewundere, ich glaube, dass die Künstler oft nicht wissen, was sie am besten können. Sie sind zu eitel dazu. Ihr Sinn ist auf etwas Stolzeres gerichtet, als diese kleinen Pflanzen zu sein scheinen, welche neu, seltsam und schön, in wirklicher Vollkommenheit auf ihrem Boden zu wachsen wissen. Da ist ein Musiker, der mehr als irgendein Musiker seine Meisterschaft darin hat, die Töne aus dem Reich leidender, gedrückter, gemarterter Seelen zu finden und auch noch dem stummen Elend Sprache zu geben. Niemand kommt ihm gleich in den Farben des späten Herbstes, dem unbeschreiblich rührenden Glück eines letzten, allerkürzesten Genießens, erkennt einen Klang für jene heimlich unheimlichen Mitternächte der Seele, wo Ursache und Wirkung aus den Fugen gekommen zu sein scheinen und jeden Augenblick etwas, aus dem Nichts, entstehen kann. Er schöpft am glücklichsten von allen aus dem untersten Grunde des menschlichen Glücks und gleichsam aus dessen ausgetrunkenem Becher, wo die herbsten und widrigsten Tropfen zu guter und böser Letzt mit den süßesten zusammengelaufen sind. Er kennt jenes müde Sichschieben der Seele, die nicht mehr springen und fliegen, ja nicht mehr gehen kann. Er hat den scheuen Blick des verhehlten Schmerzes, des Verstehens ohne Trost, des Abschiednehmens ohne Geständnis. Ja, als Orpheus alles heimlichen Elends ist er größer als irgendeiner. Und manches ist durch ihn überhaupt erst der Kunst hinzugefügt worden, was bisher unausdrücklich und selbst der Kunst unwürdig erschien. Die zynischen Revolten zum Beispiel, deren nur der Leidendste fähig ist, insgleichen manches ganz Kleine und Mikroskopische der Seele, gleichsam die Schuppen ihrer amphibischen Natur. Ja, er ist der Meister des ganz Kleinen. Das letzthin Gute ihres eigenen Gartens und Weinbergs wird von ihnen obenhin abgeschätzt, und ihre Liebe und ihre Einsicht sind nicht gleichen Ranges. Es entgeht ihm, dass sein Geist einen anderen Geschmack und Hang, eine entgegengesetzte Optik, hat und am liebsten still in den Winkeln zusammengestürzter Häuser sitzt. Da, verborgen, sich selber. Verborgen, malt er seine eigentlichen Meisterstücke, welche alle sehr kurz sind, oft nur einen Takt lang. Da erst wird er ganz gut, groß und vollkommen, da vielleicht allein. Aber er will es nicht sein. Sein Charakter liebt vielmehr die großen Wände und die verwegene Wandmalerei. Wagner ist einer, der tief gelitten hat, sein Vorrang, vor den übrigen Musikern. Ich bewundere Wagner in allem, worin er sich in Musik setzt. Wo ich Einwände mache, damit ist nicht gesagt, dass ich diese Musik für gesund halte, am wenigsten gerade da, wo sie von Wagner redet. Meine Tatsache, mein Petit Fight frei, ist, dass ich nicht mehr leicht atme, wenn diese Musik erst auf mich wirkt, dass alsbald mein Fuß gegen sie böse wird und revoltiert. Er hat das Bedürfnis nach Takt, Tanz, Marsch. Nach Wagners Kaisermarsch kann nicht einmal der junge deutsche Kaiser marschieren. Er verlangt von der Musik vorerst die Entzückungen, welche in gutem Gehen, Schreiten, Tanzen liegen. Meine Einwände gegen die Musik Wagners sind physiologische Einwände. Wozu dieselben erst noch unter ästhetische Formeln verkleiden? Ästhetik ist ja nichts als eine angewandte Physiologie. Protestiert aber nicht auch mein Magen? Mein Herz? Mein Blutlauf? Betrübt sich nicht mein Eingeweide? Werde ich nicht unversehens heiser dabei? Um Wagner zu hören, brauche ich Pastilles Gérandel. Ich glaube, seine Erleichterung. Wie als ob alle animalischen Funktionen durch leichte, kühne, ausgelassene, selbstgewisse Rhythmen beschleunigt werden sollten. Wie als ob das Eherne, das Bleierne Leben durch goldne, zärtliche, ölgleiche Melodien seine Schwere verlieren sollte. Und so frage ich mich, was will eigentlich mein ganzer Leib von der Musik überhaupt? Denn es gibt keine Seele. Was die Krämpfe seiner sittlichen Ekstasen, an denen das Volk, und wer ist nicht Volk, seine Genugtuung hat. Was der ganze Gebärdenhokuspokus des Schauspielers. Man sieht, ich bin wesentlich antitheatralisch geartet. Ich habe gegen das Theater, diese Massenkunst par excellence, den tiefen Hohn auf dem Grunde meiner Seele, den jeder Artist heute hat. Meine Schwermut will in den Verstecken und Abgründen der Vollkommenheit ausruhen. Dazu brauche ich Musik. Aber Wagner macht krank. Was geht mich das Theater an? Aber Wagner war umgekehrt, neben dem Wagner, der die einsamste Musik gemacht hat, die es gibt, wesentlich noch Theatermensch und Schauspieler, der begeistertste Mimomane, den es vielleicht gegeben hat, auch noch als Musiker. Und, beiläufig gesagt, wenn es Wagners Theorie gewesen ist, das Drama ist der Zweck, die Musik ist immer nur das Mittel. Seine Praxis dagegen war, von Anfang bis zu Ende, die Attitüde ist der Zweck. Das Drama, auch die Musik, ist immer nur ihr Mittel. Die Musik als Mittel zur Verdeutlichung, Verstärkung, Verinnerlichung der dramatischen Gebärde und Schauspielersinnenfälligkeit. Und das Wagnersche Drama nur eine Gelegenheit zu vielen interessanten Attitüden. Er hatte, neben allen anderen Instinkten, die kommandierenden Instinkte eines großen Schauspielers in allem und jedem. Und, wie gesagt, auch als Musiker. Erfolg auf dem Theater. Damit sinkt man in meiner Achtung bis auf Nimmerwiedersehen. Misserfolg. Da spitze ich die Ohren und fange an zu achten. Dies machte ich einmal, nicht ohne Mühe, einem Wagnerianer pur sang klar, Klarheit und Wagnerianer. Ich sage kein Wort mehr. Es gab Gründe, noch hinzuzufügen. Seien Sie doch ein wenig ehrlicher gegen sich selbst. Wir sind ja nicht in Bayreuth. Man lässt sich selbst zu Hause, wenn man nach Bayreuth geht, man verzichtet auf das Recht der eigenen Zunge und Wahl, auf seinen Geschmack, selbst auf seine Tapferkeit, wie man sie zwischen den eigenen vier Wänden gegen Gott und Welt hat und übt. In Bayreuth ist man nur als Masse ehrlich, als Einzelner lügt man, belügt man sich. Im Theater wird man Volk, Herde, Weib, Pharisäer, Stimmvieh, Patronatsherr, Idiot, Wagnerianer. Da unterliegt auch noch das persönlichste Gewissen dem nivellierenden Zauber der großen Zahl, da regiert der Nachbar, da wird man Nachbar. Wagner als Gefahr eine die Absicht, welche die neuere Musik in dem verfolgt, was jetzt, sehr stark, aber undeutlich, unendliche Melodie, genannt wird, kann man sich dadurch klar machen, dass man ins Meer geht, allmählich den sicheren Schritt auf dem Grunde verliert und sich endlich dem Elemente auf Gnade und Ungnade übergibt, man soll schwimmen. In das Theater bringt niemand die feinsten Sinne seiner Kunst mit, am wenigsten der Künstler, der für das Theater arbeitet. Es fehlt die Einsamkeit, alles Vollkommene verträgt keine Zeugen. Das hierzu nötige Maß, das Einhalten bestimmter gleichwiegender Zeit- und Kraftgrade erzwang von der Seele des Hörers eine fortwährende Besonnenheit, auf dem Widerspiele dieses kühleren Luftzuges, welcher von der Besonnenheit herkam, und des durchwärmten Atems der Begeisterung ruhte der Zauber aller guten Musik. In der älteren Musik musste man, im zierlichen oder feierlichen oder feurigen hin und wieder, schneller und langsamer, etwas ganz anderes, nämlich tanzen. Richard Wagner wollte eine andere Art Bewegung, er warf die physiologische Voraussetzung der bisherigen Musik um. Schwimmen, schweben, nicht mehr gehen, tanzen. Die unendliche Melodie will eben alle Zeit- und Kraftebenmäßigkeit brechen, sie verhöhnt sie selbst mitunter. Sie hat ihren Reichtum der Erfindung gerade in dem, was einem älteren Ohre als rhythmische Paradoxie und Lästerung klingt. Aus einer Nachahmung, aus einer Herrschaft eines solchen Geschmacks entstünde eine Gefahr für die Musik, wie sie größer gar nicht gedacht werden kann, die vollkommene Entartung des rhythmischen Gefühls, das Chaos anstelle des Rhythmus. Die Gefahr kommt auf die Spitze, wenn sich eine solche Musik immer enger an eine ganz naturalistische, durch kein Gesetz der Plastik beherrschte Schauspielerei und Gebärdenkunst anlehnt, die Wirkung will nichts mehr. Vielleicht ist damit das Entscheidende gesagt. Das Espressivo um jeden Preis und die Musik im Dienste, in der Sklaverei der Attitüde, das ist das Ende. 2. Wie? Ist dies zum Beispiel, auf Mozart angewendet, nicht die eigentliche Sünde wider den Geist Mozarts, den heiteren, schwärmerischen, zärtlichen, verliebten Geist Mozarts, der zum Glück kein Deutscher war? Und dessen Ernst ein gütiger, ein goldener Ernst ist und nicht der Ernst eines deutschen Biedermanns. Wäre es wirklich die erste Tugend eines Vortrags, wie es die Vortragskünstler der Musik jetzt zu glauben scheinen, unter allen Umständen ein Hautrelief zu erreichen, das nicht mehr zu überbieten ist? Geschweige denn der Ernst des steinernen Gastes. Aber ihr meint, alle Musik sei Musik des steinernen Gastes. Alle Musik müsse aus der Wand hervorspringen und den Hörer bis in seine Gedärme hineinschütteln? So erst wirke die Musik. Auf wen wird da gewirkt? Eine Musik ohne Zukunft. Die Musik kommt von allen Künsten, die auf dem Boden einer bestimmten Kultur aufzuwachsen wissen, als die letzte aller Pflanzen zum Vorschein, vielleicht weil sie die innerlichste ist und folglich am spätesten anlangt, im Herbst und im Abblühen der jedes Mal zu ihr gehörenden Kultur. Auf etwas, worauf ein vornehmer Künstler niemals wirken soll, auf die Masse. Auf die Unreifen. Auf die Blasierten. Auf die Krankhaften. Auf die Idioten. Auf Wagnerianer. Erst in Händels Musik erklang das Beste aus Luthers und seiner verwandten Seele, der jüdisch-heroische Zug, welcher der Reformation einen Zug der Größe gab, das Alte Testament Musik geworden, nicht das Neue. Erst Mozart gab dem Zeitalter Ludwig des 14. und der Kunst Racines und Claude Lorrains in klingendem Golde heraus. Erst in Beethovens und Rossinis Musik sang sich das 18. Jahrhundert aus, das Jahrhundert der Schwärmerei, der zerbrochenen Ideale und des flüchtigen Glücks. Erst in der Kunst der Niederländer Meister fand die Seele des christlichen Mittelalters ihren Ausklang. Ihre Tonbaukunst ist die nachgeborene, aber echt und ebenbürtige Schwester der Gotik. Vielleicht, dass auch unsere letzte Musik, so sehr sie herrscht und herrschsüchtig ist, bloß noch eine kurze Spanne Zeit vor sich hat. Denn sie entsprang einer Kultur, deren Boden im raschen Absinken begriffen ist, einer alsbald versunkenen Kultur. Jede wahrhafte, jede originale Musik ist Schwanengesang. Wagners Aneignung alter Sagen und Lieder, in denen das gelehrte Vorurteil etwas Germanisches par excellence zu sehen gelehrt hatte. Heute lachen wir darüber, die Neubeseelung dieser skandinavischen Untiere mit einem Durst nach verzückter Sinnlichkeit und Entsinnlichung. Dieses ganze Nehmen und Geben Wagners in Hinsicht auf Stoffe, Gestalten, Leidenschaften und Nerven spricht deutlich auch den Geist seiner Musik aus, gesetzt, dass diese selbst, wie jede Musik, nicht unzweideutig von sich zu reden wüsste, denn die Musik ist ein Weib. Ein gewisser Katholizismus des Gefühls und eine Lust an irgendwelchem altheimischen sogenannten nationalen Wesen und Unwesen sind ihre Voraussetzungen. Das Zeitalter der nationalen Kriege, des ultramontanen Martyriums, dieser ganze Zwischenaktscharakter, der den Zuständen Europas jetzt eignet, mag in der Tat einer solchen Kunst wie der Wagners zu einer plötzlichen Glorie verhelfen, ohne ihr damit Zukunft zu verbürgen. Wir Antipodenmann erinnert sich vielleicht, zumindest unter meinen Freunden, dass ich anfangs mit einigen Irrtümern und Überschätzungen und jedenfalls als Hoffender auf diese moderne Welt losgegangen bin. Man darf sich über diese Sachlage nicht dadurch beirren lassen, dass wir augenblicklich gerade in der Reaktion innerhalb der Reaktion leben. Die Deutschen selber haben keine Zukunft. Den philosophischen Pessimismus des 19. Jahrhunderts als Symptom einer höheren Kraft des Gedankens, einer siegreicheren Fülle des Lebens, als diese in der Philosophie Humes, Kants und Hegels zum Ausdruck gekommen war. Ich nahm die tragische Erkenntnis als den schönsten Luxus unserer Kultur, als deren kostbarste, vornehmste, gefährlichste Art Verschwendung, aber immerhin, aufgrund ihres Überreichtums, als ihren erlaubten Luxus. Desgleichen deutete ich mir die Musik Wagners zurecht zum Ausdruck einer dionysischen Mächtigkeit der Seele. In ihr glaubte ich das Erdbeben zu hören, mit dem eine von alters her aufgestaute Urkraft von Leben sich endlich Luft macht, gleichgültig dagegen, ob alles, was sich heute Kultur nennt, damit ins Wackeln gerät. Ich verstand, wer weiß, auf welche persönlichen Erfahrungen hin. Man sieht, was ich verkannte, man sieht insgleichen, womit ich Wagner und Schopenhauer beschenkte, mit mir. Aber es gibt zweierlei Leidende, einmal die an der Überfülle des Lebens Leidenden, welche eine dionysische Kunst wollen und ebenso eine tragische Einsicht und Aussicht auf das Leben, und so dann die an der Verarmung des Lebens Leidenden, die Ruhe, Stille, glattes Meer oder aber den Rausch, den Krampf, die Betäubung von Kunst und Philosophie verlangen. Jede Kunst, jede Philosophie darf als Heil und Hilfsmittel des wachsenden oder des niedergehenden Lebens angesehen werden. Sie setzen immer Leiden und Leidende voraus. Die Rache am Leben selbst, die wollüstigste Art Rausch für solche Verarmte. Der Reichste an Lebensfülle, der dionysische Gott und Mensch, kann sich nicht nur den Anblick des Fürchterlichen und des Fragwürdigen gönnen, sondern selbst die furchtbare Tat und jeden Luxus von Zerstörung, Zersetzung, Verneinung. Bei ihm erscheint das Böse, Sinnlose und Hässliche gleichsam erlaubt, wie es in der Natur erlaubt erscheint, infolge eines Überschusses von Zeughänden. Widerherstellenden Kräften, welche aus jeder Wüste noch ein üppiges Fruchtland zu schaffen vermag. Umgekehrt würde der Leidendste, Lebensärmste am meisten die Milde, Friedlichkeit und Güte nötig haben. Das, was heute Humanität genannt wird, im Denken sowohl wie im Handeln, womöglich einen Gott. Der ganz eigentlich ein Gott für Kranke, ein Heiland ist, ebenso auch die Logik, die begriffliche Verständlichkeit des Daseins selbst für Idioten. Die typischen Freigeister, wie die Idealisten. Und schönen Seelen sind alle Dekadenz. Kurz, eine gewisse warme, furchtabwehrende Enge und Einschließung in optimistische Horizonte, die Verdummung erlaubt. Dergestalt lernte ich allmählich Epikur begreifen, den Gegensatz eines dionysischen Griechen, insgleichen den Christen, der in der Tat nur eine Art Epikureer ist und mit seinem der Glaube macht. Selig, dem Prinzip des Hedonismus so weit wie möglich folgt, bis über jede intellektuelle Rechtschaffenheit hinweg. Wenn ich etwas vor allen Psychologen voraus habe, so ist es das, dass mein Blick geschärfter ist für jene schwierigste und verfänglichste Art des Rückschlusses, in der die meisten Fehler gemacht werden, des Rückschlusses vom Werk auf den Urheber, von der Tat auf den Täter, vom Ideal auf den, der es nötig hat, von jeder Denk- und Wertungsweise auf das dahinter kommandierende Bedürfnis. Dem Doppelbedürfnis der Letzteren entspricht ebenso Wagner wie Schopenhauer. Sie verneinen das Leben, sie verleumden es, damit sind sie meine Antipoden. In Goethe zum Beispiel wurde der Überfluss schöpferisch, in Flaubert der Hass. Flaubert, eine Neuausgabe Pascals, aber als Artist, mit dem Instinkturteil auf dem Grunde. Flaubert est toujours. Heiß Sable. L'homme en serine. L'œuvre est tout. In Hinsicht auf Artisten jeder Art bediene ich mich jetzt dieser Hauptunterscheidung. Ist hier der Hass gegen das Leben oder der Überfluss an Leben schöpferisch geworden? Er torturierte sich, wenn er dichtete, ganz wie Pascal sich torturierte, wenn er dachte, sie empfanden beide unegoistisch. Wohin Wagner gehört auch jetzt noch, ist Frankreich der Sitz der geistigsten und raffiniertesten Kultur Europas und die hohe Schule des Geschmacks. Aber man muss dies, Frankreich des Geschmacks, zu finden wissen. Die Norddeutsche Zeitung, zum Beispiel, oder wer in ihr sein Mundstück hat, sieht in den Franzosen, Barbaren, ich für meine Person suche den schwarzen Erdteil, wo man die Sklaven befreien sollte. In der Nähe der Norddeutschen. Wer zu jenem Frankreich gehört, hält sich gut verborgen. Es mag eine kleine Zahl sein, in denen es leibt und lebt, dazu vielleicht Menschen, welche nicht auf den kräftigsten Beinen stehen, zum Teil Fatalisten, Verdüsterte, Kranke, zum Teil Verzärtelte und Verkünstelte, solche, welche den Ehrgeiz haben, künstlich zu sein. Aber sie haben alles Hohe und Zarte, was jetzt in der Welt noch übrig ist. In ihrem Besitz, in diesem Frankreich des Geistes, welches auch das Frankreich des Pessimismus ist, ist heute schon Schopenhauer mehr zu Hause, als er es je in Deutschland war. Sein Hauptwerk zweimal bereits übersetzt, das zweite Mal ausgezeichnet, so dass ich es jetzt vorziehe, Schopenhauer französisch zu lesen. Er war ein Zufall unter Deutschen, wie ich ein solcher Zufall bin. Die Deutschen haben keine Finger für uns. Sie haben überhaupt keine Finger. Sie haben bloß Tatzen. Selbstlosigkeit, das Decadence-Prinzip, der Wille zum Ende in der Kunst sowohl wie in der Moral. Was wüsste deutsches Hornvieh mit den Delikatesses einer solchen Natur anzufangen? Was endlich Richard Wagner angeht. So greift man mit Händen, nicht vielleicht mit Fäusten, das Paris der eigentliche Boden für Wagner ist, je mehr sich die französische Musik nach den Bedürfnissen der arme Moderne gestaltet, umso mehr wird sie wagnerisieren. Sie tut es schon jetzt genug. Gar nicht zu reden von Heinrich Heine, l'adorable Heine sagt man in Paris, der den tieferen und seelenvolleren Lyrikern Frankreichs längst in Fleisch und Blut übergegangen ist. Man darf sich hierüber nicht durch Wagner selber irreführen lassen. Es war eine wirkliche Schlechtigkeit Wagners, Paris 1871 in seiner Agonie zu verhöhnen. In Deutschland ist Wagner trotzdem bloß ein Missverständnis. Wer wäre unfähiger, etwas von Wagner zu verstehen, als zum Beispiel der junge Kaiser? Allesamt beherrscht von der Literatur bis in ihre Augen und Ohren, die ersten Künstler Europas von weltliterarischer Bildung, meistens sogar selber Schreibende, Dichtende, Vermittler und Vermischer der Sinne und Künste, allesamt Fanatiker des Ausdrucks, große Entdecker im Reiche des Erhabenen, auch des Hässlichen und Grässlichen, noch größere Entdecker im Effekte, in der Schaustellung. In der Kunst der Schauläden, allesamt Talente weit über ihr Genie hinaus, Virtuosen durch und durch, mit unheimlichen Zugängen zu allem, was verführt, lockt, zwingt, umwirft, geborene Feinde der Logik und der geraden Linie, begehrlich nach dem Fremden, dem Exotischen, dem Ungeheuren, allen Opiaten der Sinne und des Verstandes. Im Ganzen eine verwegen wagende, prachtvoll gewaltsame, hochfliegende und hochemporreißende Art von Künstlern, welche ihrem Jahrhundert, es ist das Jahrhundert der Masse, den Begriff Künstler erst zu lehren hatte. Die Tatsache bleibt für jeden Kenner der europäischen Kulturbewegung nichtsdestoweniger gewiss, dass die französische Romantik und Richard Wagner aufs Engste zueinander gehören. Aber krank, Wagner als Apostel der Keuschheit eins ist das noch deutsch. Aus deutschem Herzen kam dies schwüle Kreischen? Und deutschen Leibs ist dies sich selbst zerfleischen? Deutsch ist dies Priesterhände spreizen, dies weihrauchdüftelnde Sinne reizen? Und deutsch dies stürzen, stocken, taumeln, dies zuckersüße Bimbam baumeln? Denn was ihr hört, ist Rom. Roms Glaube ohne Worte. Zwei zwischen Sinnlichkeit und Keuschheit gibt es keinen notwendigen Gegensatz. Jede gute Ehe, jede eigentliche Herzensliebschaft ist über diesen Gegensatz hinaus. Dies Nonnenäugeln, Ave Glockenbimmeln, dies ganze falsch verzückte Himmel über Himmeln? Ist das noch deutsch? Erwägt, noch steht ihr an der Pforte. Dies dürfte wenigstens für alle wohlgerateneren, wohlgemuteren Sterblichen gehen, welche ferne davon sind, ihr labiles Gleichgewicht zwischen Engel und Petite Bete ohne weiteres zu den Gegengründen des das eins zu rechnen. Die Feinsten, die Hellsten, gleich Hafis, gleich Goethe, haben darin sogar einen Reiz mehr gesehen. Andererseits versteht es sich nur zu gut, dass, wenn einmal die verunglückten Tiere der Circe dazu gebracht werden, die Keuschheit anzubeten, sie in ihr nur ihren Gegensatz sehen und anbeten werden, oh! Mit was für einen tragischen Gegrunz und Eifer! Man kann es sich denken, jenen peinlichen und vollkommen überflüssigen Gegensatz, den Richard Wagner unbestreitbar am Ende seines Lebens noch hat in Musik setzen und auf die Bühne bringen wollen. Aber in jenem Falle, wo es wirklich diesen Gegensatz gibt, braucht es zum Glück noch lange kein tragischer Gegensatz zu sein. Solche Widersprüche gerade verführen zum Dasein. Wozu doch? Drei dabei ist freilich jene andere Frage nicht zu umgehen. Was ihn eigentlich jene männliche, ach, so unmännliche, Einfalt vom Lande anging, jener arme Teufel und Naturbursch Parsifal, der von ihm mit so verfänglichen Mitteln schließlich katholisch gemacht wird, wie man möchte es nämlich wünschen, dass der Wagnersche Parsifal heiter gemeint sei, gleichsam als Schlussstück und Satyrdrama, mit dem der Tragiker Wagner gerade auf eine ihm gebührende und würdige Weise. Von uns, auch von sich, vor allem von der Tragödie habe Abschied nehmen wollen, nämlich mit einem Exzess höchster und mutwilligster Parodie auf das Tragische selbst, auf den ganzen Schauerlichen. Erdenernst und Erdenjammer von ehedem, auf die endlich überwundene dümmste Form in der Winternatur des asketischen Ideals. Wie man billig fragen darf. War dieser Parsifal überhaupt ernst gemeint? Denn dass man über ihn gelacht hat, möchte ich am wenigsten bestreiten, Gottfried Keller auch nicht. Ist der Parsifal Wagners sein heimliches Überlegenheitslachen über sich selber, der Triumph seiner letzten höchsten Künstlerfreiheit, Künstlerjenseitigkeit? Wagner, der über sich zu lachen weiß, der Parsifal ist ja ein Operettenstoff par excellence. Man möchte es, wie gesagt, wünschen. Denn was würde der ernst gemeinte Parsifal sein? Hat man wirklich nötig, in ihm, wie man sich gegen mich ausgedrückt hat, die Ausgeburt eines toll gewordenen Hasses auf Erkenntnis, Geist und Sinnlichkeit, zu sehen? Und zuletzt gar ein sich selbst verneinen, sich selbst durchstreichen von Seiten eines Künstlers, der bis dahin mit aller Macht seines Willens auf das Umgekehrte, auf höchste Vergeistigung und Versinnlichung seiner Kunst ausgewiesen war? Einen Fluch auf Sinne und Geist in einem Hass und Atem? Eine Apostasie und Umkehr zu christlich krankhaften und obskurantistischen Idealen? Und nicht nur seiner Kunst, auch seines Lebens? Man erinnere sich, wie begeistert seinerzeit Wagner in den Fußtapfen des Philosophen Feuerbach gegangen ist. Feuerbachs Wort von der gesunden Sinnlichkeit, das klang in den 30er und 40er Jahren Wagner gleich vielen Deutschen. Sie nannten sich die jungen Deutschen, wie das Wort der Erlösung. Hat er schließlich darüber umgelernt? Da es zumindest scheint, dass er zuletzt den Willen hatte, darüber umzulehren? Ist der Hass auf das Leben bei ihm Herr geworden, wie bei Flaubert? Denn der Parsifal ist ein Werk der Tücke, der Rachsucht, der heimlichen Giftmischerei gegen die Voraussetzungen des Lebens, ein schlechtes Werk. Die Predigt der Keuschheit bleibt eine Aufreizung zur Widernatur. Ich verachte jedermann, der den Parsifal nicht als Attentat auf die Sittlichkeit empfindet. Wie ich von Wagner loskam, eins schon im Sommer 1876, mitten in der Zeit der ersten Festspiele, nahm ich bei mir von Wagner Abschied. Ich vertrage nichts Zweideutiges. Seitdem Wagner in Deutschland war, kondeszendierte er Schritt für Schritt zu allem, was ich verachte, selbst zum Antisemitismus. Es war in der Tat damals die höchste Zeit, Abschied zu nehmen. Alsbald schon bekam ich den Beweis dafür. Richard Wagner, scheinbar der siegreichste, in Wahrheit ein morsch gewordener verzweifelnder Dekadent, sank plötzlich, hilflos und zerbrochen, vor dem christlichen Kreuze nieder. Genug. Mir selbst gab das unerwartete Ereignis wie ein Blitz Klarheit über den Ort, den ich verlassen hatte, und auch jenen nachträglichen Schauder, den jeder empfindet, der unbewusst durch eine ungeheure Gefahr gelaufen ist. Als ich allein weiterging, zitterte ich. Nicht lange darauf war ich krank, mehr als krank, nämlich müde. Müde aus der unaufhaltsamen Enttäuschung über alles, was uns modernen Menschen zur Begeisterung übrig blieb, über die allerorts vergeudete Kraft, Arbeit, Hoffnung, Jugend, Liebe, müde aus Ekel vor der ganzen idealistischen Lügnerei und Gewissensverweichlichung, die hier wieder einmal den Sieg über einen der tapfersten davongetragen hatte. Müde endlich, und nicht am wenigsten, aus dem Gram eines unerbittlichen Argwohns, dass ich nunmehr verurteilt sei, tiefer zu misstrauen. Tiefer zu verachten, tiefer allein zu sein als je vorher. Hat denn kein Deutscher für dies schauerliche Schauspiel damals Augen im Kopfe, Mitgefühl in seinem Gewissen gehabt? War ich der Einzige, der an ihm litt? Zwei einsam nunmehr und schlimm misstrauisch gegen mich, nahm ich, nicht ohne Ingrimm, damals Partei gegen mich und für alles, was gerade mir wehtat und hart fiel. So fand ich den Weg zu jenem Tapferen Pessimismus wieder, der Gegensatz aller idealistischen Verlogenheit ist, und auch, wie mir scheinen will, den Weg zu mir, zu meiner Aufgabe. jenes verborgene und herrische Etwas, für das wir lange keinen Namen haben, bis es sich endlich als unsere Aufgabe erweist. Dieser Tyrann in uns nimmt eine schreckliche Wiedervergeltung für jeden Versuch, den wir machen, ihm auszuweichen oder zu entschlüpfen, für jede vorzeitige Bescheidung, für jede Gleichsetzung mit solchen, zu denen wir nicht gehören, für jede noch so achtbare Tätigkeit. Falls sie uns von unserer Hauptsache ablenkt, ja für jede Tugend selbst, welche uns gegen die Härte der eigensten Verantwortlichkeit schützen möchte. Denn ich hatte niemanden gehabt als Richard Wagner. Ich war immer verurteilt zu deutschen. Sonderbar und furchtbar zugleich. Unsere Erleichterungen sind es, die wir am härtesten büßen müssen. Und wollen wir hinterdrein zur Gesundheit zurück, so bleibt uns keine Wahl. Wir müssen uns schwerer belasten, als wir je vorher belastet waren. Der Psycholog nimmt das Wort eins, je mehr ein Psycholog, ein geborener, ein unvermeidlicher Psycholog und Seelenerater, sich den ausgesuchteren Fällen und Menschen zukehrt, umso größer wird seine Gefahr, am Mitleiden zu ersticken. Krankheit ist jedes Mal die Antwort, wenn wir an unserem Recht auf unsere Aufgabe zweifeln wollen, wenn wir anfangen, es uns irgendworin leichter zu machen. Er hat Härte und Heiterkeit nötig, mehr als ein anderer Mensch. Die vielfache Marter des Psychologen, der dies zugrunde gehen entdeckt hat, der diese gesamte innere Heillosigkeit des höheren Menschen, dies ewige, zu spät, in jedem Sinne erst einmal und dann fast immer wieder entdeckt, durch die ganze Geschichte hindurch, kann vielleicht eines Tages die Ursache davon werden, dass er selber verdirbt. Man wird fast bei jedem Psychologen eine verräterische Vorneigung zum Umgang mit alltäglichen und wohlgeordneten Menschen wahrnehmen. Daran verrät sich, dass er immer einer Heilung bedarf, dass er eine Art Flucht und Vergessen braucht, weg von dem, was ihm seine Einblicke, Einschnitte, was ihm sein Handwerk aufs Gewissen gelegt hat. Er kommt vor dem Urteile anderer leicht zum Verstummen. Er hört mit einem unbewegten Gesichte zu, wie dort verehrt, bewundert, geliebt, verklärt wird, wo er gesehen hat, oder er verbirgt noch sein Verstummen, indem er irgendeiner Vordergrundsmeinung ausdrücklich zustimmt. Vielleicht geht die Paradoxie seiner Lage so weit ins Schauerliche, dass die Gebildeten, gerade dort, wo er das große Mitleiden neben der großen Verachtung gelernt hat, ihrerseits die große Verehrung lernen. Die Verderbnis, das Zugrundegehen der höheren Menschen ist nämlich die Regel. Es ist schrecklich, eine solche Regel immer vor Augen zu haben. Die Furcht vor seinem Gedächtnis ist ihm zu eigen. Und wer weiß, ob sich nicht in allen großen Fällen eben nur dies begab, dass man einen Gott anbetete und dass der Gott nur ein armes Opfertier war. Der große Staatsmann, der Eroberer, der Entdecker ist in seine Schöpfungen verkleidet, versteckt, bis ins Unerkennbare. Das Werk, das des Künstlers, des Philosophen, erfindet erst den, welcher es geschaffen hat, geschaffen haben soll. Der Erfolg war immer der größte Lügner, und auch das Werk, die Tat ist ein Erfolg. Zwei diese großen Dichter zum Beispiel. Diese Byron, Musset, Poe, Leopardi, Kleist, Gogol. Ich wage es nicht, viel größere Namen zu nennen. Aber ich meine sie, so wie sie nun einmal sind, sein müssen. Menschen des Augenblicks, sinnlich, absurd, fünffach, im Misstrauen und Vertrauen leichtfertig und plötzlich. Mit Seelen, an denen gewöhnlich irgendein Bruch verhehlt werden soll, oft mit ihren Werken Rache nehmend für eine innere Besudelung, oft mit ihren Auflügen Vergessenheit suchend vor einem allzu treuen Gedächtnis, Idealisten aus der Nähe des Sumpfes. Welche Marter sind diese großen Künstler und überhaupt die sogenannten höheren Menschen für den, der sie erst erraten hat? Die großen Männer, wie sie verehrt werden, sind kleine schlechte Dichtungen hinterdrein. In der Welt der historischen Werte herrscht die Falschmünzerei. Es ist begreiflich, dass sie gerade vom Weibe, das hellseherisch ist in der Welt des Leidens und leider auch weit über seine Kräfte hinaus hilf- und rettungssüchtig, so leicht jene Ausbrüche von unbegrenztem Mitleide erfahren, welche die Menge, vor allem die verehrende Menge mit neugierigen und selbstgefälligen Deutungen überhäuft. Wir sind alle Fürsprecher des Mittelmäßigen. Dies Mitleiden täuscht sich regelmäßig über seine Kraft. Das Weib möchte glauben, dass Liebe alles vermöge. Es ist sein eigentlicher Aberglaube. 3. Der geistige Ekel und Hochmut jedes Menschen, der tief gelitten hat. Es bestimmt beinahe die Rangordnung, wie tief einer leiden kann, seine schaudernde Gewissheit, von der er ganz durchtränkt. Und gefärbt ist, vermöge seines Leidens mehr zu wissen, als die klügsten und weisesten wissen könnten, in vielen fernen entsetzlichen Welten bekannt und einmal zu Hause gewesen zu sein, von denen, ihr nicht wisst, dieser geistige schweigende Hochmut, dieser Stolz des Auserwählten der Erkenntnis, des Eingeweihten, des beinahe Geopferten findet alle Arten von Verkleidung nötig, um sich vor der Berührung mit zudringlichen und mitleidigen Händen und überhaupt vor allem, was nicht seinesgleichen im Schmerz ist, zu schützen. Eine der feinsten Verkleidungsformen ist der Epikureismus und eine gewisse fürderhin zur Schau getragene Tapferkeit des Geschmacks, welche das Leiden leichtfertig nimmt und sich gegen alles Traurige und Tiefe zur Wehr setzt. Ach, der Wissende des Herzens errät, wie arm, hilflos, anmaßlich, fehlgreifend auch die beste tiefste Liebe ist, wie sie eher noch zerstört als rettet. Das tiefe Leiden macht vornehm. Es trennt. Es gibt wissenschaftliche Geister, welche sich der Wissenschaft bedienen, weil dieselbe einen heiteren Anschein gibt und weil Wissenschaftlichkeit darauf schließen lässt, dass der Mensch oberflächlich ist, sie wollen zu einem falschen Schlusse verführen. Es gibt freie freche Geister, welche verbergen und verleugnen möchten, dass sie im Grunde zerbrochene unheilbare Herzen sind. Es ist der Fall Hamlets. Und dann kann die Narrheit selbst die Maske für ein unseliges allzu gewisses Wissen sein. Es gibt heitere Menschen, welche sich der Heiterkeit bedienen, weil sie um ihret willen missverstanden werden, sie wollen nussverstanden sein. So wie meine innerste Natur es mich lehrt, ist alles Notwendige, aus der Höhe gesehen und im Sinne einer großen Ökonomie, auch das Nützliche an sich, man soll es nicht nur tragen, man soll es lieben. Epilog 1. Ich habe mich oft gefragt, ob ich den schwersten Jahren meines Lebens nicht tiefer verpflichtet bin als irgendwelchen anderen. Amor fati. Das ist meine innerste Natur. Und was mein langes Siechtum angeht, verdanke ich ihm nicht unsäglich viel mehr als meiner Gesundheit. Erst der große Schmerz ist der letzte Befreier des Geistes, als der Lehrmeister des großen Verdachts, der aus jedem U ein X macht, ein echtes rechtes X. Das heißt den vorletzten Buchstaben vor dem letzten. Erst der große Schmerz, jener lange langsame Schmerz, in dem wir gleichsam wie mit grünem Holze verbrannt werden, der sich Zeit nimmt, zwingt uns Philosophen in unsere letzte Tiefe zu steigen und alles Vertrauen, alles Gutmütige, Verschleiernde, Milde, Mittlere, wohin wir vielleicht vor dem unsere Menschlichkeit gesetzt haben, von uns zu tun. Ich verdanke ihm eine höhere Gesundheit, eine solche, welche stärker wird von allem, was sie nicht umbringt. Ich verdanke ihm auch meine Philosophie. Sei es nun, dass wir ihm unseren Stolz, unseren Hohn, unsere Willenskraft entgegenstellen lernen, und es dem Indianer gleichtun, der, wie schlimm auch gepeinigt, sich an seinem Peiniger durch die Bosheit seiner Zunge schadlos hält. Sei es, dass wir uns vor dem Schmerz in jenes Nichts zurückziehen, in das Stumme, Starre, Taube sich ergeben, sich vergessen, sich auslöschen. Man kommt aus solchen langen, gefährlichen Übungen der Herrschaft über sich als ein anderer Mensch heraus, mit einigen Fragezeichen mehr vor allem mit dem Willen, förderhin mehr, tiefer, strenger, härter, böser, stiller zu fragen, als je bisher auf Erden gefragt worden ist. Ich zweifle, ob ein solcher Schmerz verbessert, aber ich weiß, dass er uns vertieft. Das Vertrauen zum Leben ist dahin, das Leben selber wurde ein Problem. Möge man ja nicht glauben, dass einer damit notwendig zum Düsterling, zur Schleierrolle geworden sei. Selbst die Liebe zum Leben ist noch möglich, nur liebt man anders. Aus solchen Abgründen, Auch aus dem Abgrunde des großen Verdachts kommt man neugeboren zurück, gehäutet, kitzlicher, boshafter, mit einem feineren Geschmack für die Freude, mit einer zarteren Zunge. Für alle guten Dinge, mit lustigeren Sinnen, mit einer zweiten gefährlicheren Unschuld in der Freude, kindlicher zugleich und hundertmal raffinierter, als man je vor dem gewesen war. Oh, wie einem nunmehr der Genuss zuwider ist, der grobe, dumpfe, braune Genuss, wie ihn sonst die Genießenden, unsere Gebildeten, unsere Reichen und Regierenden verstehen. Wie boshaft wir nunmehr dem großen Jahrmarktsbumbum zuhören, mit dem sich der gebildete Mensch und Großstädter heute durch Kunst, Buch und Musik zu geistigen Genüssen, unter Mithilfe geistiger Getränke, notsüchtigen lässt. Wie uns jetzt der Theaterschrei der Leidenschaft in den Ohren wehtut, wie unserem Geschmacke der ganze romantische Aufruhr und Sinnenwirrwarr, den der gebildete Pöbel liebt, samt seinen Aspirationen. Nach dem Erhabenen, Gehobenen, Verschrobenen fremd geworden ist. Nein, wenn wir Genesinnen eine Kunst noch brauchen, so ist es eine andere Kunst. Eine spöttische, leichte, flüchtige, göttlich. Unbehelligte, göttlich-künstliche Kunst, welche wie eine reine Flamme in einen unbewölbten Himmel hinein lodert. Vor allem, eine Kunst für Künstler, nur für Künstler. Wir verstehen uns hinterdrein. Besser auf das, was dazu zuerst Not tut. Die Heiterkeit, jede Heiterkeit, meine Freunde. Es ist die Liebe zu einem Weibe, das uns Zweifel macht. Zwei am seltsamsten ist eins. Man hat hinterdrein einen anderen Geschmack, einen zweiten Geschmack. Und was unsere Zukunft betrifft, man wird uns schwerlich wieder auf den Pfaden jener ägyptischen Jünglinge finden, welche nachts Tempel unsicher machen, Bildsäulen umarmen und durchaus alles, was mit guten Gründen versteckt gehalten wird, entschleiern, aufdecken, in helles Licht stellen wollen. Nein, dieser schlechte Geschmack, dieser Wille zur Wahrheit, zur Wahrheit um jeden Preis, dieser Jünglingswahnsinn in der Liebe zur Wahrheit, ist uns verleidet. Dazu sind wir zu erfahren, zu ernst, zu lustig, zu gebrannt, zu tief. Wir wissen einiges jetzt zu gut. Wir wissenden. Oh, wie wir nunmehr lernen, gut zu vergessen, gut nicht zu wissen, als Künstler. Wir glauben nicht mehr daran, dass Wahrheit noch Wahrheit bleibt, wenn man ihr die Schleier abzieht. Wir haben genug gelebt, um dies zu glauben. Heute gilt es uns als eine Sache der Schicklichkeit, dass man nicht alles nackt sehen, nicht bei allem dabei sein, nicht alles verstehen und wissen wolle. Tu comprendre, c'est tu méprise. Ist es wahr, dass der liebe Gott überall zugegen ist? Fragte ein kleines Mädchen seine Mutter. Aber ich finde das unanständig, ein Wink für Philosophen. Man sollte die Scham besser in Ehren halten, mit der sich die Natur hinter Rätsel und bunte Ungewissheiten versteckt hat. Oh, diese Griechen! Sie verstanden sich darauf, zu leben. Dazu tut Not, tapfer bei der Oberfläche, der Falte, der Haut stehen zu bleiben, den Schein anzubeten, an Formen, an Töne, an Worte, an den Ganzen. Olymp des Scheins zu glauben. Diese Griechen waren oberflächlich, aus Tiefe. Und kommen wir nicht eben darauf zurück, wir Wagehalse des Geistes, die wir die höchste und gefährlichste Spitze des gegenwärtigen Gedankens erklettert und von da aus uns umgesehen haben, die wir von da aus hinabgesehen haben? Vielleicht ist die Wahrheit ein Weib, das Gründe hat, ihre Gründe nicht sehen zu lassen? Vielleicht ist ihr Name, griechisch zu reden, Baubo? Sind wir nicht eben darin, Griechen? Ecce homo. Wie man wird, was man ist, Vorwort 1 in Voraussicht, dass ich über kurzem mit der schwersten Forderung an die Menschheit herantreten muss, die je an sie gestellt wurde, scheint es mir unerlässlich, zu sagen, wer ich bin. Anbeter der Formen, der Töne, der Worte? Eben darum, Künstler? Im Grunde dürfte man's wissen. Denn ich habe mich nicht unbezeugt gelassen. Das Missverhältnis aber zwischen der Größe meiner Aufgabe und der Kleinheit meiner Zeitgenossen ist darin zum Ausdruck gekommen, dass man mich weder gehört, noch auch nur gesehen hat. Ich lebe auf meinen eigenen Kredit hin. Es ist vielleicht bloß ein Vorurteil, dass ich lebe? Ich brauche nur irgendeinen Gebildeten zu sprechen, der im Sommer ins Oberengadin kommt, um mich zu überzeugen, dass ich nicht lebe. Unter diesen Umständen gibt es eine Pflicht, gegen die im Grunde meine Gewohnheit, noch mehr der Stolz meiner Instinkte revoltiert, nämlich zu sagen, hört mich. Denn ich bin der und der. Verwechselt mich vor allem nicht. Zwei, ich bin zum Beispiel durchaus kein Popanz, kein Moralungeheuer. Ich bin sogar eine Gegensatznatur zu der Art Mensch, die man bisher als tugendhaft verehrt hat. Unter uns, es scheint mir, dass gerade das zu meinem Stolz gehört. Ich bin ein Jünger des Philosophen Dionysos, ich zöge vor, eher noch ein Satyr zu sein als ein Heiliger. Aber man lese nur diese Schrift. Vielleicht gelang es mir, vielleicht hatte diese Schrift gar keinen anderen Sinn, als diesen Gegensatz zu einer heiteren und menschenfreundlichen Weise zum Ausdruck zu bringen. Das Letzte, was ich versprechen würde, wäre, die Menschheit zu verbessern. Von mir werden keine neuen Götzen aufgerichtet. Die Alten mögen lernen, was es mit tönernen Beinen auf sich hat. Götzen, mein Wort für Ideale, umwerfen. Das gehört schon eher zu meinem Handwerk. Man hat die Realität in dem Grade um ihren Wert, ihren Sinn, ihre Wahrhaftigkeit gebracht, als man eine ideale Welt erlog. Die Lüge des Ideals war bisher der Fluch über die Realität, die Menschheit selbst ist durch sie bis in ihre untersten Instinkte hinein verlogen und falsch geworden, bis zur Anbetung der Umgekehrten. Werte, als die sind, mit denen ihr erst das Gedeihen, die Zukunft, das hohe Recht auf Zukunft verbürgt wäre. Die wahre Welt und die scheinbare Welt, auf Deutsch, die Erlohnwelt und die Realität. Drei, wer die Luft meiner Schriften zu atmen weiß, weiß, dass es eine Luft der Höhe ist, eine starke Luft. Das Eis ist nahe, die Einsamkeit ist ungeheuer, aber wie ruhig alle Dinge im Lichte liegen. Wie frei man atmet, wie viel man unter sich fühlt. Philosophie, wie ich sie bisher verstanden und gelebt habe, ist das freiwillige Leben in Eis und Hochgebirge. Das Aufsuchen alles Fremden und Fragwürdigen im Dasein, alles dessen, was durch die Moral bisher in Bann getan war. Aus einer langen Erfahrung, welche eine solche Wanderung im Verbotenen gab, lernte ich die Ursachen, aus denen bisher moralisiert und idealisiert wurde, sehr anders ansehen, als es erwünscht sein mag. Die verborgene Geschichte der Philosophen, die Psychologie ihrer großen Namen kam für mich ans Licht. Man muss für sie geschaffen sein. Sonst ist die Gefahr keine kleine, sich in ihr zu erkälten. Wie viel Wahrheit erträgt, wie viel Wahrheit wagt ein Geist? Das wurde für mich immer mehr der eigentliche Wertmesser. Irrtum. Der Glaube ans Ideal ist nicht Blindheit. Irrtum ist Feigheit. Jede Errungenschaft, jeder Schritt vorwärts in der Erkenntnis folgt aus dem Mut, aus der Härte gegen sich, aus der Sauberkeit gegen sich. Ich widerlege die Ideale nicht, ich ziehe bloß Handschuhe vor ihnen an. Nitimur in vetitum. In diesem Zeichen siegt einmal meine Philosophie. Denn man verbot bisher grundsätzlich immer nur die Wahrheit. Vier, innerhalb meiner Schriften steht für sich mein Zarathustra. Dies Buch, mit einer Stimme über Jahrtausende hinweg, ist nicht nur das höchste Buch, das es gibt, das eigentliche Höhenluftbuch. Die ganze Tatsache Mensch liegt in ungeheurer Ferne unter ihm, es ist auch das tiefste, das aus dem innersten Reichtum der Wahrheit herausgeborene, ein unerschöpflicher Brunnen, in den kein Eimer hinabsteigt, ohne mit Gold und Güte gefüllt heraufzukommen. Ich habe mit ihm der Menschheit das größte Geschenk gemacht, das ihr bisher gemacht worden ist. Hier redet kein Prophet, keiner jener schauerlichen Zwitter von Krankheit und Willen zur Macht, die man Religionsstifter nennt. Die stillsten Worte sind es, welche den Sturm bringen, Gedanken, die mit tauben Füßen kommen, lenken die Welt. Die Feigen fallen von den Bäumen, sie sind gut und süß, und indem sie fallen, reißt ihnen die rote Haut. Also, gleich Feigen, fallen euch diese Lehren zu, meine Freunde. Nun trinkt ihren Saft und ihr süßes Fleisch. Herbst ist es umher und reiner Himmel und Nachmittag. Hier redet kein Fanatiker, hier wird nicht gepredigt, hier wird nicht Glauben verlangt. Aus einer unendlichen Lichtfülle und Glückstiefe fällt Tropfen für Tropfen, Wort für Wort. Eine zärtliche Langsamkeit ist das Tempo dieser Reden. Man muss vor allem den Ton, der aus diesem Munde kommt, diesen halkyonischen Ton richtig hören, um dem Sinn seiner Weisheit nicht erbarmungswürdig Unrecht zu tun. Ein Nordwind bin ich reifen Feigen. Dergleichen gelangt nur zu den Auserwähltesten. Es ist ein Vorrecht ohnegleichen, hier Hörer zu sein. Es steht niemandem frei, für Zarathustra Ohren zu haben. Ist Zarathustra mit alledem nicht ein Verführer? Aber was sagt er doch selbst, als er zum ersten Male wieder in seine Einsamkeit zurückkehrt? Genau das Gegenteil von dem, was irgendein Weiser, Heiliger, Welterlöser und anderer Dekadent in einem solchen Falle sagen würde. Er redet nicht nur anders, er ist auch anders. Allein gehe ich nun, meine Jünger. Auch ihr geht nun davon und allein. So will ich es. Geht fort von mir und wehrt euch gegen Zarathustra. Und besser noch, schämt euch seiner. Vielleicht betrog er euch. Der Mensch der Erkenntnis muss nicht nur seine Feinde lieben, er muss auch seine Freunde hassen können. Man vergilt einem Lehrer schlecht, wenn man immer nur der Schüler bleibt. Und warum wollt ihr nicht an meinem Kranze rupfen? Ihr verehrt mich. Aber wie, wenn eure Verehrung eines Tages umfällt? Hütet euch, dass euch nicht eine Bildsäule erschlage. Ihr sagt, ihr glaubt an Zarathustra? Aber was liegt an Zarathustra? Ihr seid meine Gläubigen. Aber was liegt an allen Gläubigen? Ihr hattet euch noch nicht gesucht, da fandet ihr mich. Friedrich Nietzsche an diesem vollkommenen Tage, wo alles reift und nicht nur die Traube braun wird, fiel mir eben ein Sonnenblick auf mein Leben. Ich sah rückwärts. Ich sah hinaus. Ich sah nie so viel und so gute Dinge auf einmal. So tun alle Gläubigen. Darum ist es so wenig mit allem Glauben. Nun heiße ich euch, mich verlieren und euch finden. Und erst, wenn ihr mich alle verleugnet habt, will ich euch wiederkehren. Das erste Buch der Umwertung aller Werte, die Lieder Zarathustras, die Götzendämmerung, mein Versuch, mit dem Hammer zu philosophieren. Alles Geschenke dieses Jahrs, sogar seines letzten Vierteljahrs. Wie sollte ich nicht meinem ganzen Leben dankbar sein? Warum ich so weise bin, eins das Glück meines das eins, seine Einzigkeit vielleicht, liegt in seinem Verhängnis. Ich bin, um es in Rätselform auszudrücken, als mein Vater bereits gestorben, als meine Mutter lebe ich noch und werde alt. Diese doppelte Herkunft, gleichsam aus der obersten und der untersten Sprosse an der Leiter des Lebens, dekadent zugleich und Anfang. Dies, wenn irgendetwas, erklärt jene Neutralität, jene Freiheit von Partei im Verhältnis zum Gesamtproblem des Lebens, die mich vielleicht auszeichnet. Nicht umsonst begrub ich heute mein 44. Jahr. Ich durfte es begraben. Was in ihm Leben war, ist gerettet, ist unsterblich. Und so erzähle ich mir mein Leben. Ich habe für die Zeichen von Aufgang und Niedergang eine feinere Witterung als je ein Mensch gehabt hat. Ich bin der Lehrer par excellence hierfür. Ich kenne beides. Ich bin beides. Im gleichen Jahre, wo sein Leben abwärts ging, ging auch das meine abwärts. Im 36. Lebensjahre kam ich auf den niedrigsten Punkt meiner Vitalität. Ich lebte noch, doch ohne drei Schritt weit vor mich zu sehen. Damals, es war 1879, legte ich meine Basler Professur nieder. Lebte den Sommer über wie ein Schatten in St. Moritz und den nächsten Winter, den sonnenärmsten meines Lebens, als Schatten in Naumburg. Mein Vater starb mit 36 Jahren. Er war zart, liebenswürdig und morbid, wie ein nur zum Vorübergehen bestimmtes Wesen. Eher eine gütige Erinnerung an das Leben, als das Leben selbst. Dies war mein Minimum. Der Wanderer und sein Schatten entstand währenddem. Unzweifelhaft. Ich verstand mich damals auf Schatten. die vollkommene Helle und Heiterkeit, selbst Exuberanz des Geistes, welche das genannte Werk widerspiegelt, verträgt sich bei mir nicht nur mit der tiefsten physiologischen Schwäche, sondern sogar mit einem Exzess von Schmerzgefühl. Mitten in Martern, die ein ununterbrochener dreitägiger Gehirnschmerz samt mühseligem Schleimerbrechen mit sich bringt, besaß ich eine Dialektikerklarheit par excellence und dachte Dinge sehr kaltblütig durch, zu denen ich in gesünderen Verhältnissen nicht Kletterer, nicht raffiniert, nicht kalt genug bin. Im Winter darauf, meinem ersten Genueser Winter, brachte jene Versüßung und Vergeistigung, die mit einer extremen Armut an Blut und Muskel beinahe bedingt ist, die Morgenröte, hervor. Alle krankhaften Störungen des Intellekts, selbst jene Halbbetäubung, die das Fieber im Gefolge hat, sind mir bis heute gänzlich fremde Dinge geblieben, über deren Natur und Häufigkeit ich mich erst auf gelehrtem Wege zu unterrichten hatte. Meine Leser wissen vielleicht, inwiefern ich Dialektik als Dekadenz Symptom betrachte, zum Beispiel im allerberühmtesten Fall, im Fall des Sokrates. Mein Blut läuft langsam. Niemand hat je an mir Fieber konstatieren können. Ein Arzt, der mich länger als Nervenkranken behandelte, sagte schließlich, nein. An ihren Nerven liegt's nicht. Ich selber bin nur nervös. Schlechterdings unnachweisbar irgendeine lokale Entartung. Kein organisch bedingtes Magenleiden, wie sehr auch immer, als Folge der Gesamterschöpfung, die tiefste Schwäche des gastrischen Systems. Auch das Augenleiden, dem Blindwerden zeitweilig sich gefährlich annähernd, nur Folge, nicht ursächlich. So dass mit jeder Zunahme an Lebenskraft auch die Sehkraft wieder zugenommen hat. Eine lange, allzu lange Reihe von Jahren bedeutet bei mir Genesung. Sie bedeutet leider auch zugleich Rückfall, Verfall, Periodik einer Art Dekadenz. Selbst jene Filigrankunst des Greifens und Begreifens überhaupt, jene Finger für Nuances, jene Psychologie des um die Ecke Sehens und was sonst mir eignet, ward damals erst erlernt, ist das eigentliche Geschenk jener Zeit, in der alles sich bei mir verfeinerte, die Beobachtung selbst wie alle Organe der Beobachtung. Von der kranken Optik aus nach gesünderen Begriffen und Werten, und wiederum umgekehrt aus der Fülle und Selbstgewissheit des reichen Lebens hinuntersehen in die heimliche Arbeit des Dekadenz-Instinkts. Das war meine längste Übung. Meine eigentliche Erfahrung, wenn irgendworin wurde ich darin Meister. Brauche ich, nach alledem, zu sagen, dass ich in Fragen der Dekadenz erfahren bin? Ich habe sie vorwärts und rückwärts buchstabiert. Ich habe es jetzt in der Hand, ich habe die Hand dafür, Perspektiven umzustellen. Erster Grund, weshalb für mich allein vielleicht eine Umwertung der Werte überhaupt möglich ist. Zwei abgerechnet nämlich, dass ich ein Dekadent bin, bin ich auch dessen Gegensatz. Mein Beweis dafür ist, unter anderem, dass ich instinktiv gegen die schlimmen Zustände immer die rechten Mittel wählte. Während der Dekadent an sich immer die ihm nachteiligen Mittel wählt. Jene Energie zur absoluten Vereinsamung und Herauslösung aus gewohnten Verhältnissen, der Zwang gegen mich, mich nicht mehr besorgen, bedienen, beärzteln zu lassen. Das verrät die unbedingte Instinktgewissheit darüber, was damals, vor allem Not tat. Als Summa summarum war ich gesund, als Winkel, als Spezialität war ich dekadent. Ein typisch morbides Wesen kann nicht gesund werden. Noch weniger sich selbst gesund machen. Für einen typisch Gesunden kann umgekehrt krank sein sogar ein energisches Stimulans zum Leben, zum mehr Leben sein. So in der Tat erscheint mir jetzt jene lange Krankheitszeit. Ich entdeckte das Leben gleichsam neu, mich selber eingerechnet. Ich schmeckte alle guten und selbst kleinen Dinge, wie sie andere nicht leicht schmecken könnten. Ich machte aus meinem Willen zur Gesundheit, zum Leben, meine Philosophie. Denn man gebe Acht darauf, die Jahre meiner niedrigsten Vitalität waren es, wo ich aufhörte, Pessimist zu sein. Der Instinkt der Selbstwiederherstellung verbot mir eine Philosophie der Armut und Entmutigung. Ich nahm mich selbst in die Hand, ich machte mich selber wieder gesund. Die Bedingung dazu, jeder Physiologe wird das zugeben, ist, dass man im Grunde gesund ist. Und woran erkennt man im Grunde die Wohlgeratenheit? Dass ein wohlgeratener Mensch unseren Sinnen wohltut. Dass er aus einem Holze geschnitzt ist, das hart, zart und wohlriechend zugleich ist. Ihm schmeckt nur, was ihm zuträglich ist. Sein Gefallen, seine Lust hört auf, wo das Maß des Zuträglichen überschritten wird. Er errät Heilmittel gegen Schädigungen. Er nützt schlimme Zufälle zu seinem Vorteil aus. Was ihn nicht umbringt, macht ihn stärker. Er sammelt instinktiv aus allem, was er sieht, hört, erlebt, seine Summe. Er ist ein auswählendes Prinzip, er lässt viel durchfallen. Er reagiert auf alle Art Reize langsam, mit jener Langsamkeit, die eine lange Vorsicht und ein gewollter Stolz ihm angezüchtet haben. Er prüft den Reiz, der herankommt, er ist fern davon, ihm entgegenzugehen. Er ist immer in seiner Gesellschaft, ob er mit Büchern, Menschen oder Landschaften verkehrt. Er ehrt, indem er wählt, indem er zulässt, indem er vertraut. Er glaubt weder an Unglück, noch an Schuld. Er wird fertig, mit sich, mit anderen. Er weiß zu vergessen. Er ist stark genug, dass ihm alles zum Besten gereichen muss. Drei diese doppelte Reihe von Erfahrungen. Diese Zugänglichkeit zu anscheinend getrennten Welten wiederholt sich in meiner Natur in jeder Hinsicht. Ich bin ein Doppelgänger. Ich habe auch das zweite Gesicht noch außer dem ersten. Wohlan. Ich bin das Gegenstück eines Dekadent. Denn ich beschrieb eben mich. Und vielleicht auch noch das dritte. Schon meiner Abkunft nach ist mir ein Blick erlaubt jenseits aller bloß lokal, bloß national bedingten Perspektiven. Es kostet mich keine Mühe, ein guter Europäer zu sein. Andererseits bin ich vielleicht mehr Deutsch, als jetzige Deutsche, bloße Reichsdeutsche es noch zu sein vermöchten, ich, der letzte antipolitische Deutsche. Denke ich daran, wie oft ich unterwegs als Pole angeredet werde und von Polen selbst, wie selten man mich für einen Deutschen nimmt, so könnte es scheinen, dass ich nur zu den Ongsprenkelten Deutschen gehörte. Und doch waren meine Vorfahren polnische Edelleute. Ich habe von daher viel Rasseninstinkte im Leibe, wer weiß. Zuletzt gar noch das Liberum Veto. Aber meine Mutter, Franziska Oehler, ist jedenfalls etwas sehr Deutsches. Insgleichen meine Großmutter väterlicherseits, Erdmute Krause. Letztere lebte ihre ganze Jugend mitten im guten alten Weimar, nicht ohne Zusammenhang mit dem goetheschen Kreise. Ihr Bruder, der Professor der Theologie Krause in Königsberg, wurde nach Herders Tod als Generalsuperintendent nach Weimar berufen. Es ist nicht unmöglich, dass ihre Mutter, meine Urgroßmutter, unter dem Namen Muthgen, im Tagebuch des jungen Goethe vorkommt. Sie verheiratete sich zum zweiten Mal mit dem Superintendent Nietzsche in Eilenburg, an dem Tage des großen Kriegsjahrs 1813. Wo Napoleon mit seinem Generalstab in Eilenburg einzog, am 10. Oktober hatte sie ihre Niederkunft. Sie war, als Sächsin, eine große Verehrerin Napoleons. Es könnte sein, dass ich's auch noch bin. Mein Vater, 1813 geboren, starb 1849. Er lebte, bevor er das Pfarramt der Gemeinde Röcken unweit Lützen übernahm, einige Jahre auf dem Altenburger Schlosse und unterrichtete die vier Prinzessinnen daselbst. Seine Schülerinnen sind die Königin von Hannover, die Großfürstin Konstantin, die Großherzogin von Oldenburg und die Prinzess Therese von Sachsen-Altenburg. Er war voll tiefer Pietät gegen den preußischen König Friedrich Wilhelm IV., von dem er auch sein Pfarramt erhielt. Die Ereignisse von 1848 betrübten ihn über die Maßen. Ich selber, am Geburtstage des genannten Königs geboren, am 15. Oktober erhielt, wie billig, die Hohenzollern Namen Friedrich Wilhelm. Ich betrachte es als ein großes Vorrecht, einen solchen Vater gehabt zu haben. Es scheint mir sogar, dass sich damit alles erklärt, was ich sonst an Vorrechten habe. Das Leben, das große Ja zum Leben nicht eingerechnet. Vor allem, dass es für mich keiner Absicht dazu bedarf, sondern eines bloßen Abwartens, um unfreiwillig in eine Welt hoher und zarter Dinge einzutreten. Ich bin dort zu Hause, meine innerste Leidenschaft wird dort erst frei. Einen Vorteil hatte jedenfalls die Wahl dieses Tages. Mein Geburtstag war meine ganze Kindheit hindurch ein Festtag. Dass ich für dies Vorrecht beinahe mit dem Leben zahlte, ist gewiss kein unbilliger Handel. Um nur etwas von meinem Zarathustra zu verstehen, muss man vielleicht ähnlich bedingt sein, wie ich es bin, mit einem Fuße jenseits des Lebens. Ich bin sogar, wie sehr immer das unchristlich scheinen mag, nicht einmal gegen mich eingenommen, man mag mein Leben hin und her wenden. Man wird darin nur selten, im Grunde nur einmal Spuren davon entdecken, dass jemand bösen Willen gegen mich gehabt hätte, vielleicht aber etwas zu viel Spuren von gutem Willen. 4. Ich habe nie die Kunst verstanden, gegen mich einzunehmen. Auch das verdanke ich meinem unvergleichlichen Vater. Und selbst noch, wenn es mir von großem Werte schien. Meine Erfahrungen selbst mit solchen, an denen jedermann schlechte Erfahrungen macht, sprechen ohne Ausnahme zu deren Gunsten. Ich zähme jeden Bär. Ich mache die Hanswürste noch sittsam. In den 7 Jahren, wo ich an der obersten Klasse des Basler Pädagogiums Griechisch lehrte, habe ich keinen Anlass gehabt, eine Strafe zu verhängen. Die Faulsten waren bei mir fleißig. Das Instrument, es sei, welches es wolle, es sei so verstimmt, wie nur das Instrument, Mensch, verstimmt werden kann. Ich müsste krank sein, wenn es mir nicht gelingen sollte, ihm etwas Anhörbares abzugewinnen. Am schönsten vielleicht von jenem unverzeihlich jung gestorbenen Heinrich von Stein, der einmal, nach sorgsam eingeholter Erlaubnis, auf 3 Tage in Sils Maria erschien, jedermann erklärend, dass er nicht wegen des Engadins komme. Dieser ausgezeichnete Mensch, der mit der ganzen ungestümen Einfalt eines preußischen Junkers in den Wagnerschen Sumpf Hain ingewartet war, und außerdem noch in den Düringschen, war diese 3 Tage wie umgewandelt durch einen Sturmwind der Freiheit, gleich einem, der plötzlich in seine Höhe gehoben wird und Flügel bekommt. Dem Zufall bin ich immer gewachsen. Ich muss unvorbereitet sein, um meiner Herr zu sein. Und wie oft habe ich das von den Instrumenten selber gehört, dass sie sich noch nie so gehört hätten. Wenn trotzdem an mir manche kleine und große Missetat verübt worden ist, so war nicht der Wille, am wenigsten der böse Wille Grund davon. Eher schon hätte ich mich, ich deutete es eben an, über den guten Willen zu beklagen, der keinen kleinen Unfug in meinem Leben angerichtet hat. Ich sagte ihm immer, das mache die gute Luft hier oben. So gehe es jedem, man sei nicht umsonst 6000 Fuß über Bayreuth, aber er wollte mir's nicht glauben. Meine Erfahrungen geben mir ein Anrecht auf Misstrauen überhaupt hinsichtlich der sogenannten, selbstlosen, Triebe, der gesamten zu Rat und Tat bereiten, Nächstenliebe. Ich werfe den Mitleidigen vor, dass ihnen die Scham, die Ehrfurcht, das Zartgefühl vor Distanzen leicht abhanden kommt, das Mitleiden im Handumdrehen nach Pöbel riecht und schlechten Manieren zum Verwechseln ähnlich sieht, dass mitleidige Hände unter Umständen geradezu zerstörerisch in ein großes Schicksal, in eine Vereinsamung unterwunden, in ein Vorrecht auf schwere Schuld hineingreifen können. Die Überwindung des Mitleids rechne ich unter die vornehmen Tugenden. Ich habe als Versuchung Zarathustras einen Fall gedichtet, wo ein großer Notschrei an ihn kommt, wo das Mitleiden wie eine letzte Sünde ihn überfallen, ihn von sich abspenstig machen will. Hierher bleiben, hier die Höhe seiner Aufgabe reinhalten von den viel niedrigeren und kurzsichtigeren Antrieben, welche in den sogenannten selbstlosen Handlungen tätig sind. Das ist die Probe, die letzte Probe vielleicht, die ein Zarathustra abzulegen hat, sein eigentlicher Beweis von Kraft. Sie gilt mir an sich als Schwäche, als Einzelfall der Widerstandsunfähigkeit gegen Reize. Das Mitleiden heißt nur bei Dekadenz eine Tugend. Gleich jedem, der nie unter seinesgleichen lebte und dem der Begriff Vergeltung so unzugänglich ist wie etwa der Begriff gleiche Rechte, verbiete ich mir in Fällen, wo eine kleine oder sehr große Torheit an mir begangen wird, jede Gegenmaßregel, jede Schutzmaßregel, wie billig, auch jede Verteidigung, jede Rechtfertigung. 5. Auch noch in einem anderen Punkte bin ich bloß mein Vater noch einmal und gleichsam sein Fortleben nach einem allzu frühen Tode. Meine Art Vergeltung besteht darin, der Dummheit so schnell wie möglich eine Klugheit nachzuschicken. So holt man sie vielleicht noch ein. Man hat nur etwas an mir schlimm zu machen. Ich vergelte es. Dessen sei man sicher. Ich finde über kurzem eine Gelegenheit, dem Missetäter meinen Dank auszudrücken. Mitunter sogar für die Missetat. Oder ihn um etwas zu bitten, was verbindlicher sein kann als etwas geben. Im Gleichnis geredet. Ich schicke einen Topf mit Konfitüren, um eine saure Geschichte loszuwerden. Solchen, die schweigen, fehlt es fast immer an Feinheit und Höflichkeit des Herzens. Schweigen ist ein Einwand. Hinunterschlucken macht notwendig einen schlechten Charakter. Es verdirbt selbst den Magen. Auch scheint es mir, dass das gröbste Wort, der gröbste Brief noch gutartiger, noch hohnetter sind als Schweigen. Alle Schweiger sind dyspeptisch. Man sieht, ich möchte die Grobheit nicht unterschätzt wissen. Sie ist bei weitem die humanste Form des Widerspruchs und, inmitten der modernen Verzärtelung, eine unserer ersten Tugenden. Wenn man reich genug dazu ist, ist es selbst ein Glück, Unrecht zu haben. 6. Die Freiheit vom Ressentiment, die Aufklärung über das Ressentiment. Wer weiß, wie sehr ich zuletzt auch darin meiner langen Krankheit zu Dank verpflichtet bin. Das Problem ist nicht gerade einfach. Man muss es aus der Kraft heraus und aus der Schwäche heraus erlebt haben. Wenn irgendetwas überhaupt gegen Kranksein, gegen Schwachsein geltend gemacht werden muss, so ist es, dass in ihm der eigentliche Heilinstinkt, das ist der Wehr- und Waffeninstinkt im Menschen mürbe. Wird ein Gott, der auf die Erde käme, dürfte gar nichts anderes tun als Unrecht, nicht die Strafe, sondern die Schuld auf sich zu nehmen wäre erst göttlich. Man weiß von nichts loszukommen, man weiß mit nichts fertig zu werden, man weiß nichts zurückzustoßen, alles verletzt. Hiergegen hat der Kranke nur ein großes Heilmittel. Ich nenne es den russischen Fatalismus, jenen Fatalismus ohne Revolte, mit dem sich ein russischer Soldat, dem der Feldzug zu hart wird, zuletzt in den Schnee legt. Mensch und Ding kommen zudringlich nahe, die Erlebnisse treffen zu tief. Die Erinnerung ist eine eiternde Wunde. Kranksein ist eine Art Ressentiment selbst. Die große Vernunft dieses Fatalismus, der nicht immer nur der Mut zum Tode ist, als Leben erhaltend unter den lebensgefährlichsten Umständen, ist die Herabsetzung des Stoffwechsels, dessen Verlangsamung. Eine Art Wille zum Winterschlaf. Nichts überhaupt mehr annehmen, an sich nehmen, in sich hineinnehmen, überhaupt nicht mehr reagieren. Ein paar Schritte weiter in dieser Logik, und man hat den Fakir, der wochenlang in einem Grabe schläft. Der Ärger, die krankhafte Verletzlichkeit, die Ohnmacht zur Rache, die Lust, der Durst nach der Rache. Das Giftmischen in jedem Sinne. Das ist für Erschöpfte sicherlich die nachteiligste Art zu reagieren. Ein rapider Verbrauch von Nervenkraft, eine krankhafte Steigerung schädlicher Ausleerungen. Zum Beispiel der Galle in den Magen, ist damit bedingt. Weil man zu schnell sich verbrauchen würde, wenn man überhaupt reagierte, reagiert man gar nicht mehr. Dies ist die Logik. Und mit nichts brennt man rascher ab, als mit den Ressentiments-Affekten. Seine Religion, die man besser als eine Hygiene bezeichnen dürfte, um sie nicht mit so erbarmungswürdigen Dingen wie das Christentum ist, zu vermischen, machte ihre Wirkung abhängig von dem Sieg. Über das Ressentiment, die Seele davon freimachen, erster Schritt zur Genesung. Das Ressentiment ist das Verbotene an sich für den Kranken, sein Böses. Leider auch sein natürlichster Hang. Das begriff jener tiefe Physiolog Buddha. Das Ressentiment, aus der Schwäche geboren, niemandem schädlicher als dem Schwachen selbst, im andern Falle, wo eine reiche Natur die Voraussetzung ist, ein überflüssiges Gefühl. Ein Gefühl, über das Herr zu bleiben beinahe der Beweis des Reichtums ist. Wer den Ernst kennt, mit dem meine Philosophie den Kampf mit den Rach- und Nachgefühlen bis in die Lehre vom freien Willen hinein aufgenommen hat, der Kampf mit dem Christentum ist nur ein Einzelfall daraus, wird verstehen, weshalb ich mein persönliches Verhalten, meine Instinktsicherheit in der Praxis hier gerade ans Licht stelle. Nicht durch Feindschaft kommt Feindschaft zu Ende, durch Freundschaft kommt Feindschaft zu Ende. Das steht am Anfang der Lehre Buddhas. So redet nicht die Moral, so redet die Physiologie. Jener russische Fatalismus, von dem ich sprach, trat darin bei mir hervor, dass ich beinahe unerträgliche Lagen, Orte, Wohnungen, Gesellschaften, nachdem sie einmal, durch Zufall, gegeben waren, jahrelang zäh festhielt, es war besser, als sie ändern, als sie veränderbar zu fühlen, als sich gegen sie aufzulehnen. In den Zeiten der Dekadenz verbot ich sie mir als schädlich, sobald das Leben wieder reich und stolz genug dazu war, verbot ich sie mir als unter mir. Mich in diesem Fatalismus stören, mich gewaltsam aufwecken, nahm ich damals tödlich übel. In Wahrheit war es auch jedes Mal tödlich gefährlich. Sich selbst wie ein Fatum nehmen, nicht sich anders wollen, das ist in solchen Zuständen die große Vernunft selbst. 7. Ein ander Ding ist der Krieg. Ich bin meiner Art nach kriegerisch. Angreifen gehört zu meinen Instinkten. Feind sein können, Feind sein. Das setzt vielleicht eine starke Natur voraus. Jedenfalls ist es bedingt in jeder starken Natur. Sie braucht Widerstände. Folglich sucht sie Widerstand. Das aggressive Pathos gehört ebenso notwendig zur Stärke als das Rach- und Nachgefühl zur Schwäche. Die Stärke des Angreifenden hat in der Gegnerschaft, die er nötig hat, eine Art Maß. Jedes Wachstum verrät sich im Aufsuchen eines gewaltigen Gegners oder Problems. Denn ein Philosoph, der kriegerisch ist, fordert auch Probleme zum Zweikampf heraus. Das Weib zum Beispiel ist rachsüchtig, das ist in seiner Schwäche bestimmt, so gut wie seine Reizbarkeit für fremde Not. Die Aufgabe ist nicht, überhaupt über Widerstände Herr zu werden, sondern über solche, an denen man seine ganze Kraft, Geschmeidigkeit und Waffenmeisterschaft einzusetzen hat, über gleiche Gegner. Gleichheit vor dem Feinde. Erste Voraussetzung zu einem rechtschaffenen Duell. Wo man verachtet, kann man nicht Krieg führen. Wo man befiehlt, wo man etwas unter sich sieht, hat man nicht Krieg zu führen. Meine Kriegspraxis ist in 4 Sätze zu fassen. Erstens, ich greife nur Sachen an, die siegreich sind. Ich warte unter Umständen, bis sie siegreich sind. Zweitens, ich greife nur Sachen an, wo ich keine Bundesgenossen finden würde, wo ich allein stehe, wo ich mich allein kompromittiere. Drittens, ich greife nie Personen an. Ich bediene mich der Person nur wie eines starken Vergrößerungsglases, mit dem man einen allgemeinen, aber schleichenden, aber wenig greifbaren Notstand sichtbar machen kann. Ich habe nie einen Schritt öffentlich getan, der nicht kompromittierte. Das ist mein Kriterium des rechten Handelns. So griff ich David Strauss an, genauer den Erfolg eines altersschwachen Buchs bei der deutschen Bildung. Ich ertappte diese Bildung dabei auf der Tat. So griff ich Wagner an, genauer die Falschheit, die Instinkthalbschlechtigkeit unserer Kultur, welche die Raffinierten mit den Reichen, die Späten mit den Großen verwechselt. Viertens. Ich greife nur Dinge an, wo jedwede Personendifferenz ausgeschlossen ist, wo jeder Hintergrund schlimmer Erfahrungen fehlt. Im Gegenteil, angreifen ist bei mir ein Beweis des Wohlwollens, unter Umständen der Dankbarkeit. Ich ehre, ich zeichne aus damit, dass ich meinen Namen mit dem einer Sache, einer Person verbinde. Für oder wider. Das gilt mir darin gleich. Wenn ich dem Christentum den Krieg mache, so steht dies mir zu, weil ich von dieser Seite aus keine Fatalitäten und Hemmungen erlebt habe. Die ernstesten Christen sind mir immer gewogen gewesen. Ich selber, ein Gegner des Christentums de rigueur, bin ferne davon, es dem Einzelnen nachzutragen, was das Verhängnis von Jahrtausenden ist. Ach, darf ich noch einen letzten Zug meiner Natur anzudeuten wagen, der mir im Umgang mit Menschen keine kleine Schwierigkeit macht? Mir eignet eine vollkommen unheimliche Reizbarkeit des Reinlichkeitsinstinkts, so dass ich die Nähe oder, was sage ich? Ich habe an dieser Reizbarkeit psychologische Fühlhörner, mit denen ich jedes Geheimnis betaste und in die Hand bekomme. der viele verborgene Schmutz auf dem Grunde mancher Natur, vielleicht in schlechtem Blut bedingt, aber durch Erziehung übertüncht, wird mir fast bei der ersten Berührung schon bewusst. Das Innerlichste, die Eingeweide, jeder Seele physiologisch wahrnehme, rieche. So wie ich mich immer gewöhnt habe. Eine extreme Lauterkeit gegen mich ist meine Das-Eins-Voraussetzung. Ich komme um unter unreinen Bedingungen, schwimme und bade und plätschere ich gleichsam. Beständig im Wasser, in irgendeinem vollkommen durchsichtigen und glänzenden Elemente. Wenn ich recht beobachtet habe, empfinden solche meiner Reinlichkeit unzuträgliche Naturen die Vorsicht meines Ekels auch ihrerseits, sie werden damit nicht wohlriechender. Das macht mir aus dem Verkehr mit Menschen keine kleine Geduldsprobe. Meine Humanität besteht nicht darin, mitzufühlen, wie der Mensch ist, sondern es auszuhalten, dass ich ihn mitfühle. Meine Humanität ist eine beständige Selbstüberwindung. Aber ich habe Einsamkeit nötig, will sagen, Genesung, Rückkehr zu mir, den Atem einer freien, leichten, spielenden Luft. Mein ganzer Zarathustra ist ein Dithyrambus auf die Einsamkeit, oder, wenn man mich verstanden hat, auf die Reinheit. Zum Glück nicht auf die reine Torheit. Wer Augen für Farben hat, wird ihn Diamanten nennen. Der Ekel am Menschen, am Gesindel, war immer meine größte Gefahr. Will man die Worte hören, in denen Zarathustra von der Erlösung vom Ekel redet? Was geschah mir doch? Wie erlöste ich mich vom Ekel? Wer verjüngte mein Auge? Wahrlich, ins Höchste musste ich fliegen, dass ich den Born der Lust wiederfände. Oh, ich fand ihn, meine Brüder. Hier im Höchsten quillt mir der Born der Lust. Und es gibt ein Leben, an dem kein Gesindel mittrinkt. Fast zu heftig strömst du mir, Quell der Lust. Und oft leerst du den Becher wieder, dadurch, dass du ihn füllen willst. Und noch muss ich lernen, bescheidener dir zu nahen. Allzu heftig strömt dir noch mein Herz entgegen. Mein Herz, auf dem mein Sommer brennt, der kurze, heiße, schwermütige, überselige, wie verlangt. Mein Sommerherz nach deiner Kühle. Vorbei die zögernde Trübsal meines Frühlings. Vorüber die Schneeflocken meiner Bosheit im Juni. Sommer wurde ich ganz und Sommermittag, ein Sommer im Höchsten. Mit kalten Quellen und seliger Stille. O kommt, meine Freunde, dass die Stille noch seliger werde. Denn dies ist unsere Höhe und unsere Heimat. Zu hoch und steil wohnen wir hier allen Unreinen und ihrem. Durste. Wie erflog ich die Höhe, wo kein Gesindel mehr am Brunnen sitzt? Schuf mein Ekel selber mir Flügel und quellenannende Kräfte? Auf dem Baume Zukunft bauen wir unser Nest. Adler sollen uns einsamen Speise bringen in ihren Schnäbeln. Wahrlich, keine Speise, an der Unsaubere mitessen dürften. Feuer würden sie zu fressen wähnen. Und sich die Mäuler verbrennen. Wahrlich. Keine Heimstätten halten wir hier bereit für unsaubere. Eishöhle würde ihren Leibern unser Glück heißen und ihren Geistern. Und wie starke Winde wollen wir über ihnen leben, Nachbarn den Adlern, Nachbarn dem Schnee, Nachbarn der Sonne. Also leben starke Winde. Werft nur eure reinen Augen in den Born meiner Lust, ihr Freunde. Wie sollte er darob trübe werden? Entgegenlachen soll er euch mit seiner Reinheit. Und einem Winde gleich will ich einst noch zwischen sie blasen und mit meinem Geiste ihrem Geiste den Atem nehmen, so will es meine Zukunft. Wahrlich, ein starker Wind ist Zarathustra allen Niederungen. Und solchen Rat rät er seinen Feinden und allem, was spuckt und speit. Hütet euch, gegen den Wind zu speien. Warum ich so klug bin eins, warum ich einiges mehr weiß? Warum ich überhaupt so klug bin? Ich habe nie über Fragen nachgedacht, die keine sind. Ich habe mich nicht verschwendet. Eigentliche religiöse Schwierigkeiten zum Beispiel kenne ich nicht aus Erfahrung. Es ist mir gänzlich entgangen, inwiefern ich sündhaft sein sollte. Insgleichen fehlt mir ein zuverlässiges Kriterium dafür, was ein Gewissensbiss ist. Nach dem, was man darüber hört, scheint mir ein Gewissensbiss nichts Achtbares. Ich möchte nicht eine Handlung hinterdrein in Stich lassen. Ich würde vorziehen, den schlimmen Ausgang, die Folgen grundsätzlich aus der Wertfrage wegzulassen. Man verliert beim schlimmen Ausgang gar zu leicht den richtigen Blick für das, was man tat. Ein Gewissensbiss scheint mir eine Art, böser Blick. Gott, Unsterblichkeit der Seele, Erlösung, Jenseits, lauter Begriffe, denen ich keine Aufmerksamkeit, auch keine Zeit geschenkt habe, selbst als Kind nicht. Ich war vielleicht nie kindlich. Genug dazu? Etwas, das fehlschlägt, umso mehr bei sich in Ehren halten, weil es fehlschlug. Das gehört eher schon zu meiner Moral. Ich kenne den Atheismus durchaus nicht als Ergebnis, noch weniger als Ereignis. Er versteht sich bei mir aus Instinkt. Ich bin zu neugierig, zu fragwürdig, zu übermütig, um mir eine faustgrobe Antwort gefallen zu lassen. Gott ist eine faustgrobe Antwort, eine Undelikatesse gegen uns Denker, im Grunde sogar bloß ein faustgrobes Verbot an uns. Ihr sollt nicht denken. Man kann sie sich, zum Handgebrauch, so formulieren. Wie hast gerade du dich zu ernähren, um zu deinem Maximum von Kraft, von Virtu im Renaissance-Stile, von moralinfreier Tugend zu kommen? Meine Erfahrungen sind hier so schlimm als möglich. Ich bin erstaunt, diese Frage so spät gehört, aus diesen Erfahrungen so spät, Vernunft, gelernt zu haben. Ganz anders interessiert mich eine Frage, an der mehr das Heil der Menschheit hängt, als an irgendeiner Theologen-Kuriosität, die Frage der Ernährung. Diese Bildung, welche von vornherein die Realitäten aus den Augen verlieren lehrt, um durchaus problematischen, sogenannten idealen Zielen nachzujagen, zum Beispiel der klassischen Bildung. Als ob sie nicht von vornherein verurteilt wäre, klassisch und deutsch in einen Begriff zu einigen. Mehr noch, es wirkt erheiternd. Man denke sich einmal einen klassisch gebildeten Leipziger. In der Tat, ich habe bis zu meinen reifsten Jahren immer nur schlecht gegessen, moralisch ausgedrückt, unpersönlich, selbstlos, altruistisch, zum Heil der Köche und anderer Mitchristen. Nur die vollkommene Nichtswürdigkeit unserer deutschen Bildung, ihr Idealismus, erklärt mir einigermaßen, weshalb ich gerade hier rückständig bis zur Heiligkeit war. Ich verneinte zum Beispiel durch Leipziger Küche, gleichzeitig mit meinem ersten Studium Schopenhauers, 1865, sehr ernsthaft meinen Willen zum Leben. Man sagt, 1866 habe darin eine Wendung hervorgebracht. Aber die deutsche Küche überhaupt, was hat sie nicht alles auf dem Gewissen? Die Suppe vor der Mahlzeit, noch in Venetianischen Kochbüchern des 16. Jahrhunderts à la Tedeschka genannt. Die ausgekochten Fleische, die fett und mehlig gemachten Gemüse. Die Entartung der Mehlspeise zum Briefbeschwerer. Rechnet man gar noch die geradezu wieischen Nachgussbedürfnisse der alten, durchaus nicht bloß alten Deutschen dazu, so versteht man auch die Herkunft des deutschen Geistes aus betrübten Eingeweiden. Sich zum Zweck unzureichender Ernährung auch noch den Magen verderben. Dies Problem schien mir die genannte Küche zum Verwundern glücklich zu lösen. Aber auch die englische Diät, die, im Vergleich mit der deutschen, selbst der französischen, eine Art Rückkehr zur Natur, nämlich zum Kannibalismus ist, geht meinem eigenen instinktiv zuwider. Es scheint mir, dass sie dem Geist schwere Füße gibt, Engländerinnenfüße. Der deutsche Geist ist eine Indigestion, er wird mit nichts fertig. Die beste Küche ist die Piemonts. Alkoholiker sind mir nachteilig. Ein Glas Wein oder Bier des Tags reicht vollkommen aus, mir aus dem Leben ein Jammertal zu machen. In München leben meine Antipoden. Gesetzt, dass ich dies ein wenig spät begriff, erlebt habe ich's eigentlich von Kindesbeinen an. Als Knabe glaubte ich, Weintrinken sei wie Tabakrauchen anfangs nur eine Vanitas junger Männer, später eine schlechte Gewöhnung. Vielleicht, dass an diesem herben Urteil auch der Naumburger Wein mit Schuld ist. Zu glauben, dass der Wein erheitert, dazu müsste ich Christ sein, will sagen glauben, was gerade für mich eine Absurdität ist. Seltsam genug, bei dieser extremen Verstimmbarkeit durch kleine, stark verdünnte Dosen Alkohol, werde ich beinahe zum Seemann, wenn es sich um starke Dosen handelt. Eine lange lateinische Abhandlung in einer Nachtwache niederzuschreiben und auch noch abzuschreiben, mit dem Ehrgeiz in der Feder, es meinem Vorbilde Sallust in Strenge und Gedrängtheit nachzutun und einigen Grog von schwerstem Kaliber über mein Latein zu gießen. Dies stand schon, als ich Schüler der ehrwürdigen Schulpforta war, durchaus nicht im Widerspruch zu meiner Physiologie, noch vielleicht auch zu der des Sallust, wie sehr auch immer zur ehrwürdigen Schulpforta. Später, gegen die Mitte des Lebens hin, entschied ich mich freilich immer strenger gegen jedwedes geistige Getränk. Ich, ein Gegner des Vegetariertums aus Erfahrung, ganz wie Richard Wagner, der mich bekehrt hat, weiß nicht ernsthaft genug, die unbedingte Enthaltung von Alkoholikis allen geistigeren Naturen anzuraten. Schon als Knabe hatte ich hierin meine Tapferkeit. Wasser tut's. Ich ziehe Orte vor, wo man überall Gelegenheit hat, aus fließenden Brunnen zu schöpfen. Nizza, Turin, Sils. Ein kleines Glas läuft mir nach wie ein Hund. In vino veritas. Es scheint, dass ich auch hier wieder über den Begriff Wahrheit mit aller Welt uneins bin. Bei mir schwebt der Geist über dem Wasser. Ein paar Fingerzeige noch aus meiner Moral. Eine starke Mahlzeit ist leichter zu verdauen als eine zu kleine. Dass der Magen als Ganzes in Tätigkeit tritt, erste Voraussetzung einer guten Verdauung. Man muss die Größe seines Magens kennen. Aus gleichem Grunde sind jene langwierigen Mahlzeiten zu widerraten, die ich unterbrochene Opferfeste nenne, die an der Table d'Hôt. Keine Zwischenmahlzeiten, keinen Kaffee. Kaffee verdüstert. Tee nur morgens zuträglich. Wenig, aber energisch. Tee sehr nachteilig und den ganzen Tag ankränkelnd, wenn er nur um einen Grad zu schwach ist. Jeder hat hier sein Maß, oft zwischen den engsten und delikatesten Grenzen. In einem sehr agerkannten Klima ist Tee als Anfang unredlich. Man soll eine Stunde vorher eine Tasse dicken enthüllten Kakaos den Anfang machen lassen. So wenig als möglich sitzen. Keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung, in dem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern. Alle Vorteile kommen aus den Eingeweiden. Das Sitzfleisch, ich sagte es schon einmal, die eigentliche Sünde wider den Heiligen Geist. 2. Mit der Frage der Ernährung ist nächst verwandt die Frage nach Ort und Klima. Der klimatische Einfluss auf den Stoffwechsel, seine Hemmung, seine Beschleunigung, geht so weit, dass ein Fehlgriff in Ort und Klima jemanden nicht nur seiner Aufgabe entfremden, sondern ihm dieselbe überhaupt vorenthalten kann, er bekommt sie nie zu Gesicht. Es steht niemandem frei, überall zu leben. Und wer große Aufgaben zu lösen hat, die seine ganze Kraft herausfordern, hat hier sogar eine sehr enge Wahl. Eine zur schlechten Gewohnheit gewordene noch so kleine eingeweide Trägheit genügt vollständig, um aus einem Genie etwas Mittelmäßiges, etwas Deutsches, zu machen. Das deutsche Klima allein ist ausreichend, um starke und selbst heroisch angelegte Eingeweide zu entmutigen. Der animalische Vigor ist nie groß genug bei ihm geworden, dass jene ins Geistigste überströmende Freiheit erreicht wird, wo jemand erkennt. Das kann ich allein. Man stelle sich die Orte zusammen, wo es geistreiche Menschen gibt und gab, wo Witz, Raffinement, Bosheit zum Glück gehörten, wo das Genie fast notwendig sich heimisch machte. Sie haben alle eine ausgezeichnet trockene Luft. Paris, die Provence, Florenz, Jerusalem, Athen. Diese Namen beweisen etwas. Das Genie ist bedingt durch trockene Luft, durch reinen Himmel, das heißt durch rapiden Stoffwechsel, durch die Möglichkeit, große, selbst ungeheure Mengen Kraft sich immer wieder zuzuführen. Das Tempo des Stoffwechsels steht in einem genauen Verhältnis zur Beweglichkeit oder Lahmheit der Füße des Geistes. Der Geist selbst ist ja nur eine Art dieses Stoffwechsels. Ich habe einen Fall vor Augen, wo ein bedeutend und frei angelegter Geist bloß durch Mangel an Instinktfeinheit im klimatischen eng, verkrochen, Spezialist und Sauertopf wurde. Jetzt, wo ich die Wirkungen klimatischen und meteorologischen Ursprungs aus langer Übung an mir als an einem sehr feinen und zuverlässigen Instrumente ablese und bei einer kurzen Reise schon, etwa von Turin nach Mailand, den Wechsel in den Graden der Luftfeuchtigkeit physiologisch bei mir nachrechne, denke ich mit Schrecken an die unheimliche Tatsache, dass mein Leben bis auf die letzten 10 Jahre, die lebensgefährlichen Jahre, immer sich nur in falschen und mir geradezu verbotenen Orten abgespielt hat. Und ich selber hätte zuletzt dieser Fall werden können, gesetzt, dass mich nicht die Krankheit zur Vernunft, zum Nachdenken über die Vernunft in der Realität gezwungen hätte. Wenn ich überhaupt von meiner ganzen Kindheit und Jugend keine willkommene Erinnerung habe, so wäre es eine Torheit, hier sogenannte, moralische, Ursachen geltend zu machen, etwa den unbestreitbaren Mangel an zureichender Gesellschaft. Denn dieser Mangel besteht heute wie er immer bestand, ohne dass er mich hinderte, heiter und tapfer zu sein. Sondern die Unwissenheit in Physiologicis, der verfluchte Idealismus, ist das eigentliche Verhängnis in meinem Leben, das Überflüssige und Dumme darin, etwas, aus dem Nichts Gutes gewachsen, für dass es keine Ausgleichung, keine Gegenrechnung gibt. Aus den Folgen dieses Idealismus erkläre ich mir alle Fehlgriffe, alle großen Instinktabirrungen und Bescheidenheiten, abseits der Aufgabe meines Lebens, zum Beispiel, dass ich Philologe wurde. Warum zumindest nicht Arzt oder sonst irgendetwas Augenaufschließendes? In meiner Basler Zeit war meine ganze geistige Diät, die Tageseinteilung eingerechnet, ein vollkommen sinnloser Missbrauch außerordentlicher Kräfte, ohne eine irgendwie den Verbrauch deckende Zufuhr von Kräften, ohne ein Nachdenken selbst über Verbrauch und Ersatz. Es fehlte jede feinere Selbstigkeit, jede Obhut eines gebieterischen Instinkts. Es war ein sich Gleichsetzen mit irgendwem, eine Selbstlosigkeit, ein Vergessen seiner Distanz, etwas, das ich mir nie verzeihe. Naumburg, Schulpforta, Thüringen überhaupt, Leipzig, Basel, Venedig, ebenso viele Unglücksorte für meine Physiologie. Als ich fast am Ende war, dadurch, dass ich fast am Ende war, wurde ich nachdenklich über diese Grundunvernunft meines Lebens, den Idealismus. Die Krankheit brachte mich erst zur Vernunft. 3. Die Wahl in der Ernährung, die Wahl von Klima und Ort, das 3. Worin man um keinen Preis einen Fehlgriff tun darf, ist die Wahl seiner Art Erholung. Auch hier sind je nach dem Grade, in dem ein Geist sui generis ist, die Grenzen des ihm Erlaubten, das heißt Nützlichen, eng und enger. In meinem Fall gehört alles Lesen zu meinen Erholungen. Folglich zu dem, was mich von mir losmacht, was mich in fremden Wissenschaften und Seelen spazieren gehen lässt, was ich nicht mehr ernst nehme. Lesen erholt mich eben von meinem Ernste. In tief arbeitsamen Zeiten sieht man keine Bücher bei mir. Ich würde mich hüten, jemanden in meiner Nähe reden oder gar denken zu lassen. Hat man eigentlich beobachtet, dass in jener tiefen Spannung, zu der die Schwangerschaft den Geist und im Grunde den ganzen Organismus verurteilt, der Zufall, jede Art Reiz von außen her zu vehement wirkt, zu tief einschlägt? Und das hieße ja lesen. Man muss dem Zufall, dem Reiz von außen her so viel als möglich aus dem Wege gehen. Eine Art Selbstvermauerung gehört zu den ersten Instinktklugheiten der geistigen Schwangerschaft. Werde ich es erlauben, dass ein fremder Gedanke heimlich über die Mauer steigt? Und das hieße ja lesen. Auf die Zeiten der Arbeit und Fruchtbarkeit folgt die Zeit der Erholung. Heran mit euch, ihr angenehmen, ihr geistreichen, ihr gescheuten Bücher. Werden es deutsche Bücher sein? Ich muss ein Halbjahr zurückrechnen, dass ich mich mit einem Buch in der Hand ertappe. Was war es doch? Eine ausgezeichnete Studie von Viktor Brockhardt, Les Skeptics Grex, in der auch meine Lerzianer gut benutzt sind. Die Skeptiker, der einzige ehrenwerte Typus unter dem so 2- bis 5-deutigen Volk der Philosophen. Sonst nehme ich meine Zuflucht fast immer zu denselben Büchern, einer kleinen Zahl im Grunde, den gerade für mich bewiesenen Büchern. Es liegt vielleicht nicht in meiner Art, viel und vielerlei zu lesen. Ein Lesezimmer macht mich krank. Es liegt auch nicht in meiner Art, viel und vielerlei zu lieben. Im Grunde ist es eine kleine Anzahl älterer Franzosen, zu denen ich immer wieder zurückkehre. Ich glaube nur an französische Bildung und halte alles, was sich sonst in Europa Bildung nennt, für Missverständnis, nicht zu reden von der deutschen Bildung. Die wenigen Fälle hoher Bildung, die ich in Deutschland vorfand, waren alle französischer Herkunft, vor allem Frau Cosima Wagner, bei weitem die erste Stimme in Fragen des Geschmacks, die ich gehört habe. Dass ich Pascal nicht lese, sondern liebe, als das lehrreichste Opfer des Christentums, langsam hingemordet, erst leiblich, dann psychologisch, die ganze Logik dieser schauderhaftesten Form unmenschlicher Grausamkeit, dass ich etwas von Montaigns Mutwillen im Geiste, wer weiß, vielleicht auch im Leibe habe, dass mein Artistengeschmack die Namen Molière, Corneille und Racine nicht ohne Ingrimm gegen ein wüstes Genie wie Shakespeare in Schutz nimmt, das schließt zuletzt nicht aus, dass mir nicht auch die allerletzten Franzosen eine charmante Gesellschaft wären. Ich sehe durchaus nicht ab, in welchem Jahrhundert der Geschichte man so neugierige und zugleich so delikate Psychologen zusammenfischen könnte, wie im jetzigen Paris, ich nenne versuchsweise, denn ihre Zahl ist gar nicht klein. Die Herren Paul Bourget, Pierre Loti, G.Y.P., Meilhatsch, Anatole France, Jules Lemaître, oder um einen von der starken Rasse hervorzuheben, einen echten Lateiner, dem ich besonders zugetan bin, Guy de Maupassant. Ich ziehe diese Generation, unter uns gesagt, sogar ihren großen Lehrern vor, die allesamt durch deutsche Philosophie verdorben sind. Herr Taine zum Beispiel durch Hegel, dem er das Missverständnis großer Menschen und Zeiten verdankt. Vorsicht! Selbst Feindseligkeit gegen neue Bücher gehört eher schon zu meinem Instinkte als Toleranz, Lâcheté du cœur und André, Nächstenliebe. Stendhal, einer der schönsten Zufälle meines Lebens, denn alles, was in ihm Epoche macht, hat der Zufall niemals eine Empfehlung mir zugetrieben, ist ganz unschätzbar mit seinem vorwegnehmenden Psychologenauge, mit seinem Tatsachengriff, der an die Nähe des größten Tatsächlichen erinnert, ex ung Napoleonem, endlich nicht am wenigsten als ehrlicher Atheist, eine in Frankreich spärliche und fast kaum auffindbare Species, Prosper Erime in Ehren. Soweit Deutschland reicht, verdirbt es die Kultur. Der Krieg erst hat den Geist in Frankreich erlöst. Vielleicht bin ich selbst auf Stendhal neidisch? Er hat mir den besten Atheistenwitz weggenommen, den gerade ich hätte machen können. Die einzige Entschuldigung Gottes ist, dass er nicht existiert. Ich selbst habe irgendwo gesagt, was war der größte Einwand gegen das Dasein bisher? Gott. Vier den höchsten Begriff vom Lyriker hat mir Heinrich Heine gegeben. Er besaß jene göttliche Bosheit, ohne die ich mir das Vollkommene nicht zu denken vermag. Ich schätze den Wert von Menschen, von Rassen danach ab, wie notwendig sie den Gott nicht abgetrennt vom Satyr zu verstehen wissen. Und wie er das Deutsche handhabt. Man wird einmal sagen, dass Heine und ich bei weitem die ersten Artisten der deutschen Sprache gewesen sind, in einer unausrechenbaren Entfernung von allem, was bloße Deutsche mit ihr gemacht haben. Ich suche umsonst in allen Reichen der Jahrtausende nach einer gleich süßen und leidenschaftlichen Musik. Mit Byrons Manfred muss ich tief verwandt sein. Ich fand alle diese Abgründe in mir, mit 13 Jahren war ich für dies Werk reif. Ich habe eigens, aus Ingrimm gegen diesen süßlichen Sachsen, eine Gegenouvertüre zum Manfred komponiert, von der Hans von Bülow sagte, dergleichen habe er nie auf Notenpapier gesehen. Das sei Notzucht. An der Euterpe. Ich habe kein Wort, bloß einen Blick für die, welche in Gegenwart des Manfred das Wort Faust auszusprechen wagen. Die Deutschen sind unfähig jedes Begriffs von Größe. Beweis Schumann. Wenn ich meine höchste Formel für Shakespeare suche, so finde ich immer nur die, dass er den Typus Cäsar konzipiert hat. Dergleichen errät man nicht, man ist es oder man ist es nicht. Der große Dichter schöpft nur aus seiner Realität, bis zu dem Grade, dass er hinterdrein sein Werk nicht mehr aushält. Wenn ich einen Blick in meinen Zarathustra geworfen habe, gehe ich eine halbe Stunde im Zimmer auf und ab, unfähig, über einen unerträglichen Krampf von Schluchzen Herr zu werden. Ich kenne keine herzzerreißendere Lektüre als Shakespeare. Was muss ein Mensch gelitten haben, um dergestalt es nötig zu haben, Hanswurst zu sein? Versteht man den Hamlet? Und, dass ich es bekenne, ich bin dessen instinktiv sicher und gewiss, dass Lord Bacon der Urheber, der Selbsttierquäler dieser unheimlichsten Art Literatur ist. Was geht mich das Erbarmungswürdige? Geschwätz amerikanischer Wirr- und Flachköpfe an? Nicht der Zweifel, die Gewissheit ist das, was wahnsinnig macht. Aber dazu muss man tief, Abgrund, Philosoph sein, um so zu fühlen. Wir fürchten uns alle vor der Wahrheit. Aber die Kraft zur mächtigsten Realität der Vision ist nicht nur verträglich mit der mächtigsten Kraft zur Tat, zum Ungeheuren der Tat, zum Verbrechen. Sie setzt sie selbst voraus. Und zum Teufel, meine Herren Kritiker. Gesetzt, ich hätte meinen Zarathustra auf einen fremden Namen getauft, zum Beispiel auf den von Richard Wagner, der Scharfsinn von 2 Jahrtausenden hätte nicht ausgereicht, zu erraten, dass der Verfasser von Menschliches, allzu Menschliches, der Visionär des Zarathustra ist. Wir wissen lange nicht genug von Lord Bacon, dem ersten Realisten in jedem großen Sinn des Wortes, um zu wissen, was er alles getan, was er gewollt, was er mit sich erlebt hat. 5. Hier, wo ich von den Erholungen meines Lebens rede, habe ich ein Wort nötig, um meine Dankbarkeit für das auszudrücken, was mich in ihm bei weitem am tiefsten und herzlichsten erholt hat. Ich lasse den Rest meiner menschlichen Beziehungen billig. Ich möchte um keinen Preis die Tage von Treibschen aus meinem Leben weggeben, Tage des Vertrauens, der Heiterkeit, der sublimen Zufälle, der tiefen Augenblicke. Und hiermit komme ich nochmals auf Frankreich zurück. Ich habe keine Gründe. Ich habe bloß einen verachtenden Mundwinkel gegen Wagnerianer ad hoc genus omne übrig, welche Wagner damit zu ehren. Glauben, dass sie ihn sich ähnlich finden. So wie ich bin, in meinen tiefsten Instinkten allem, was deutsch ist, fremd, so dass schon die Nähe eines Deutschen meine Verdauung verzögert, war die erste Berührung mit Wagner auch das erste Aufatmen in meinem Leben. Ich empfand, ich verehrte ihn als Ausland, als Gegensatz, als leibhaften Protest gegen alle deutschen Tugenden. Wir, die wir in der Sumpfluft der 50er Jahre Kinder gewesen sind, sind mit Notwendigkeit Pessimisten für den Begriff Deutsch. Wir können gar nichts anderes sein als Revolutionäre, wir werden keinen Zustand der Dinge zugeben, wo der Mucker obenauf ist. Dies ist ohne allen Zweifel der intimere Verkehr mit Richard Wagner gewesen. Ich weiß nicht, was andere mit Wagner erlebt haben. Über unseren Himmel ist nie eine Wolke hinweggegangen. Es ist mir vollkommen gleichgültig, ob er heute in anderen Farben spielt, ob er sich in Scharlach kleidet und Husarenuniformen anzieht. Als Artist hat man keine Heimat in Europa außer in Paris. Die Delikatesse in allen 5 Kunstsinnen, die Wagners Kunst voraussetzt, die Finger für Nuances, die psychologische Morbidität, findet sich nur in Paris. Wohlan. Wagner war ein Revolutionär, er lief von den Deutschen davon. Man hat nirgendwo sonst die Leidenschaft in Fragen der Form, diesen Ernst in der Mise en Scène, es ist der Pariser Ernst par excellence. Aber ich habe schon zur Genüge ausgesprochen, in Jenseits von Gut und Böse, 2724f, wohin Wagner gehört, in wem er seine Nächstverwandten hat. Es ist die französische Spätromantik, jene hochfliegende und doch emporreißende Art von Künstlern wie Delacroix, wie Berlioz, mit einem Fond von Krankheit, von Unheilbarkeit im Wesen, lauter Fanatiker des Ausdrucks, Virtuosen durch und durch. Man hat in Deutschland gar keinen Begriff von der ungeheuren Ambition, die in der Seele eines Pariser Künstlers lebt. Der Deutsche ist gutmütig, Wagner war durchaus nicht gutmütig. Wer war der erste intelligente Anhänger Wagners überhaupt? Charles Baudelaire, Derselbe, der zuerst Delacroix verstand, jener typische Dekadent, in dem sich ein ganzes Geschlecht von Artisten wiedererkannt hat, er war vielleicht auch der Letzte. Was ich Wagner nie vergeben habe? Dass er zu den Deutschen kondeszendierte, dass er reichsdeutsch wurde. Soweit Deutschland reicht, verdirbt es die Kultur. 6. Alles erwogen. Hätte ich meine Jugend nicht ausgehalten ohne Wagnersche Musik. Denn ich war verurteilt zu Deutschen. Wenn man von einem unerträglichen Druck loskommen will, so hat man Haschisch nötig. Wohlan. Ich hatte Wagner nötig. Wagner ist das Gegengift gegen alles Deutsche par excellence. Gift. Ich bestreite es nicht. Von dem Augenblick an, wo es einen Klavierauszug des Tristan gab, mein Kompliment, Herr von Bülow, war ich Wagnerianer. Die älteren Werke Wagners sah ich unter mir, noch zu gemein, zu deutsch. Aber ich suche heute noch nach einem Werke von gleich gefährlicher Faszination, von einer gleich schauerlichen und süßen Unendlichkeit, wie der Tristan ist, ich suche in allen Künsten vergebens. Alle Fremdheiten Leonardo da Vincis entzaubern sich beim ersten Tone des Tristan. Dies Werk ist durchaus das Nonplusultra Wagners. Er erholte sich von ihm mit den Meistersingern und dem Ring. Gesünder werden. Das ist ein Rückschritt bei einer Natur wie Wagner. Ich nehme es als Glück ersten Rangs, zur rechten Zeit gelebt und gerade unter Deutschen gelebt zu haben, um reif für dies Werk zu sein. So weit geht bei mir die Neugierde des Psychologen. Ich denke, ich kenne besser als irgendjemand das Ungeheure, das Wagner vermag, die 50 Welten fremder Entzückungen, zu denen niemand außer ihm Flügel hatte. Und so wie ich bin, stark genug, um mir auch das Fragwürdigste und Gefährlichste noch zum Vorteil zu wenden und damit stärker zu werden, nenne ich Wagner den großen Wohltäter meines Lebens. Das, worin wir verwandt sind, dass wir tiefer gelitten haben, auch aneinander, als Menschen dieses Jahrhunderts zu leiden vermöchten, wird unsere Namen ewig wieder zusammenbringen. Und so gewiss Wagner. Unter Deutschen bloß ein Missverständnis ist, so gewiss bin ich's und werde es immer sein. Die Welt ist arm für den, der niemals krank genug für diese Wollust der Hölle gewesen ist. Es ist erlaubt, es ist fast geboten, hier eine Mystikerformel anzuwenden. 2 Jahrhunderte psychologische und artistische Disziplin zuerst, meine Herren Germanen. Aber das holt man nicht nach. 7 Ich sage noch ein Wort für die ausgesuchtesten Ohren, was ich eigentlich von der Musik will. Dass sie heiter und tief ist, wie ein Nachmittag im Oktober. Was man deutsche Musiker nennt, die größten voran, sind Ausländer, Slawen, Kroaten, Italiener, Niederländer oder Juden. Im anderen Falle Deutsche der starken Rasse, ausgestorbene Deutsche, wie Heinrich Schütz, Bach und Händel. Ich selbst bin immer noch Pole genug, um gegen Chopin den Rest der Musik hinzugeben. Ich nehme, aus 3 Gründen, Wagners Siegfried-Idyll aus, vielleicht auch einiges von Liszt, der die vornehmen Orchesterakzente vor allen Musikern voraus hat. Zuletzt noch alles, was jenseits der Alpen gewachsen ist, diesseits. Dass sie eigen, ausgelassen, zärtlich, ein kleines süßes Weib von Niedertracht und Anmut ist. Ich werde nie zulassen, dass ein Deutscher wissen könne, was Musik ist. Ich würde Rossini nicht zu missen wissen, noch weniger meinen Süden in der Musik, die Musik meines venedischer Maestro Pietro Gasti. Und wenn ich jenseits der Alpen sage, sage ich eigentlich nur Venedig. Wenn ich ein anderes Wort für Musik suche, so finde ich immer nur das Wort Venedig. Ich weiß keinen Unterschied zwischen Tränen und Musik zu machen. Ich weiß das Glück, den Süden nicht ohne Schauder von Furchtsamkeit zu denken. An der Brücke stand jüngst ich in brauner Nacht. Fernher kam Gesang. Goldener Tropfen quoll's über die zitternde Fläche weg. Gondeln, Lichter, Musik, trunken schwamm's in die Dämmerung hinaus. Meine Seele, ein Saitenspiel, sang sich, unsichtbar berührt, heimlich ein Gondellied dazu, zitternd vor bunter Seligkeit. Hörte jemand ihr zu? 8 In alledem, in der Wahl der Nahrung, von Ort und Klima, von Erholung, gebietet ein Instinkt der Selbsterhaltung, der sich als Instinkt der Selbstverteidigung am unzweideutigsten ausspricht. Vieles nicht sehen, nicht hören, nicht an sich herankommen lassen. Erste Klugheit, erster Beweis dafür, dass man kein Zufall, sondern eine Nezessität ist. Das gangbare Wort für diesen Selbstverteidigungsinstinkt ist Geschmack. Sein Imperativ befiehlt nicht nur Nein zu sagen, wo das Ja eine Selbstlosigkeit sein würde, sondern auch so wenig als möglich Nein zu sagen. Sich trennen, sich abscheiden von dem, wo immer und immer wieder das Nein nötig werden würde. Die Vernunft darin ist, dass Defensivausgaben, selbst noch so kleine, zur Regel, zur Gewohnheit werdend, eine außerordentliche und vollkommen überflüssige Verarmung bedingen. Unsere großen Ausgaben sind die häufigsten kleinen. Das Abwehren, das Nicht-Herankommen-Lassen ist eine Ausgabe. Man täusche sich hierüber nicht, eine zu negativen Zwecken verschwendete Kraft. Gesetzt, ich trete aus meinem Haus heraus und fände, statt des stillen und aristokratischen Turin, die deutsche Kleinstadt. Mein Instinkt würde sich zu sperren haben, um alles das zurückzudrängen. Was aus dieser plattgedrückten und feigen Welt auf ihn eindringt. Man kann, bloß in der beständigen Not der Abwehr, schwach genug werden, um sich nicht mehr wehren zu können. Oder ich fände die deutsche Großstadt, dies gebaute Laster, wo nichts wächst, wo jedwedes Ding, Gutes und Schlimmes, eingeschleppt ist. Müsste ich nicht darüber zum Igel werden? Eine andere Klugheit und Selbstverteidigung besteht darin, dass man so selten als möglich reagiert und dass man sich Lagen und Beziehungen entzieht, wo man verurteilt wäre, seine Freiheit, seine Initiative gleichsam auszuhängen und ein bloßes Reagenz zu werden. Aber Stacheln zu haben ist eine Vergeudung, ein doppelter Luxus sogar, wenn es frei steht, keine Stacheln zu haben, sondern offene Hände. Ich nehme als Gleichnis den Verkehr mit Büchern. Der Gelehrte, der im Grunde nur noch Bücher wälzt. Der Philologe mit mäßigem Ansatz des Tags ungefähr 200 verliert zuletzt ganz und gar das Vermögen, von sich auszudenken. Wälzt er nicht, so denkt er nicht. Er antwortet auf einen Reiz, einen gelesenen Gedanken, wenn er denkt, er reagiert zuletzt bloß noch. Der Gelehrte gibt seine ganze Kraft im Ja- und Nein-Sagen, in der Kritik von bereits Gedachtem ab, er selber denkt nicht mehr. Das habe ich mit Augen gesehen. Begabte, reich und frei angelegte Naturen schon in den 30er Jahren, Zuschanden gelesen. Bloß noch Streichhölzer, die man reiben muss, damit sie funken. Gedanken, geben. Frühmorgens beim Anbruch des Tags, in aller Frische, in der Morgenröte seiner Kraft, ein Buch lesen. Das nenne ich lasterhaft. 9 an dieser Stelle ist nicht mehr zu umgehen, die eigentliche. Antwort auf die Frage, wie man wird, was man ist, zu geben. Der Instinkt der Selbstverteidigung ist bei ihm mürbe geworden. Im anderen Falle würde er sich gegen Bücher wehren. Der Gelehrte, ein Dekadent. Angenommen nämlich, dass die Aufgabe, die Bestimmung, das Schicksal der Aufgabe über ein durchschnittliches Maß bedeutend hinausliegt, so würde keine Gefahr größer sein, als sich selbst mit dieser Aufgabe zu Gesicht zu bekommen. Aus diesem Gesichtspunkte haben selbst die Fehlgriffe des Lebens ihren eigenen Sinn und Wert, die zeitweiligen Nebenwege und Abwege, die Verzögerungen, die Bescheidenheiten, der Ernst, auf Aufgaben verschwendet, die jenseits der Aufgabe liegen. Darin kommt eine große Klugheit, sogar die oberste Klugheit zum Ausdruck. Wo nosce te ipsum das Rezept zum Untergang wäre, wird sich vergessen, sich missverstehen, sich verkleinern, verringern, vermittelmäßigen zur Vernunft selber. Und damit berühre ich das Meisterstück in der Kunst der Selbsterhaltung, der Selbstsucht. Dass man wird, was man ist, setzt voraus, dass man nicht im Entferntesten ahnt, was man ist. Moralisch ausgedrückt, Nächstenliebe, Leben für andere und anderes kann die Schutzmaßregel zur Erhaltung der härtesten Selbstigkeit sein. Dies ist der Ausnahmefall, in welchem ich, gegen meine Regel und Überzeugung, die Partei der selbstlosen Triebe nehme. Sie arbeiten hier im Dienste der Selbstsucht, Selbstzucht. Man muss die ganze Oberfläche des Bewusstseins, Bewusstsein ist eine Oberfläche, rein erhalten von irgendeinem der großen Imperative. Inzwischen wächst und wächst die organisierende, die zur Herrschaft berufene Idee in der Tiefe. Sie beginnt zu befehlen. Sie leitet langsam aus Nebenwegen und Abwegen zurück. Sie bereitet einzelne Qualitäten und Tüchtigkeiten vor, die einmal als Mittel zum Ganzen sich unentbehrlich erweisen werden.